Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 64 und diesmal mit einem Gast. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Fred Funk ist dabei und Mann, heute gab es Geschichten. Wir haben viel gelernt, wir haben viel gelacht und wir hatten Durst.
Ja, wir haben darüber geredet, ob Profisportler oder Profisportler versus Influencer oder sind Profisportler Influencer. Dann gab es noch Trainingslagergeschichten und warum es wichtig ist, in den Trainingszonen zu bleiben.
Ja, und wir haben nicht nur viel gelacht, einer hat auch viel gelitten in dieser Woche. darauf gehen wir dann am Ende des Chats ein. Oder war es jetzt doch ein What the Funk? Das ist immer so eine Collab.
Wir müssen noch, nächstes Mal, wenn wir das machen, also jetzt, ist noch so, ich habe schon gedacht, nächstes Mal, wenn wir das machen, dann müssen wir auch so einen Werbepartner von dem einen von den anderen.
Genau.
Dann ist so richtig X, What the Funk, X, Triathlon Chat.
Genau. Auf jeden Fall gehen wir rein in die Werbung, damit wir dann umso schneller reingehen können in den Chat Nummer 64.
So machen wir das.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils,
sich
du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Zack, bumm, sind wir drin in Nummer 64 und haben gerade überlegt, ob wir einfach so coole Socken sind, dass wir parallel Handball-Europameisterschaft Deutschland gegen Island gucken. Deutschland hat gerade das 17-16 geworfen. Ich als ehemaliger Handballer bin jetzt natürlich echt in der Zwickmühle, aber der Triathlon-Chat ist uns einfach wichtiger.
Beziehungsweise ich habe gesagt, wir können weiter gucken, aber wir haben 12 Sekunden geguckt und du hast 11 Sekunden so laut geschrien, dass es nicht ging. Also das ist so, ja, das war dann doch die Entscheidung relativ schnell klar, dass das nur entweder oder geht. Deswegen haben wir den Fernseher wieder ausgemacht und konzentrieren uns jetzt auf den Triathlon-Chat. Und heute natürlich, wie kann es anders sein, mit Gast, wie schon angekündigt, der Mann, der wieder mal im Camp alle platt trainiert und platt trainiert hat, ist auch mit seinem Mikrofon hier in Nils Hotelzimmer gelandet.
Und zwar Nils Göcke. Dementsprechend herzlich willkommen zum What the Funk-Episode. Keine Ahnung.
Ja, ich freue mich riesig mal wieder als Gast.
Unser Dauergast Nils Göcke.
Ich freue mich riesig mal wieder als Gast in einem Podcast dabei zu sein. Verdammt lange ist es her und ich habe mich auch gefreut, als Gast im Camp dabei sein zu dürfen, in der Klassenfahrt. Aber ich hätte mir denken müssen, wenn du mit dem Fred Funk ins Trainingslager fährst, wirst du krank und schwupps lag ich nach der allerersten Ausfahrt am Samstag erstmal mit Fieber im Bett.
Das ist kein Fieber.
Das lag aber jetzt nicht an mir.
Boah, die Ausfahrt auf dem Weg hin mit Nicky Boy, die erst das Einrollen, das war schon entspannt. Dann kamen die Jungs runtergeschossen und dann, nein, das lag natürlich nicht an dir.
Du warst die Tage davor oder die Woche davor einfach schon so aufgeregt.
Ich habe mich riesig gefreut.
Dass du krank geworden bist.
Und meine Erwartungen wurden getoppt. Da werden wir mit Sicherheit gleich ein bisschen drüber reden. Aber wir haben gesagt, wir nehmen als allererstes mal das Thema auf, was in den letzten zwei Tagen so ein bisschen viral gegangen ist auf Instagram. Tom hat damit angefangen. Tom hat gesagt, sind Profisportler Athleten, reine Athleten oder sind es Influencer? Und dann kam am Frühstück sofort der Funk auf seine, ich wollte jetzt gerade sagen, fast schon österreichische Art, da werden wir später auch nochmal, wie sagt man das? Ich kann das nicht nachmachen.
Ja, sicher. Muss mich schon konzentrieren, hier Hochdeutsch zu reden, nachdem ich jetzt schon 2 Wochen mit Jebbe abhänge.
Aber auf jeden Fall hast du gesagt, dass natürlich Profisportler auch Influencer sind.
Ja, klar, also ich kann ja mal einfach direkt steil einsteigen in das Thema, aber ja, also viele Profisportler jammern ja immer, ich meine, das war auch dieser Artikel, den Tom Schlegel da auf Instagram geteilt hat, dass eben Influencer viel mehr Geld verdienen, als in dem Fall waren es, glaube ich, Profiläufer, und ja, da jammern dann natürlich einige Athleten auch, aber ja, ich bin der Meinung, die Athleten, die da jammern, die müssen es halt einfach irgendwie besser machen, dass sie da eben auch Geld verdienen und sich eher nicht gegen die Influencer stellen, sondern sich mit den Influencern auf eine Ebene stellen, denn Profisportler sind eben auch Influencer. Also ich meine, was ich auch alltäglich mache, ich meine, es ist auch mein Beruf, euch Zuhörer auch mitzunehmen, und das ist eigentlich genau das Gleiche, was Influencer auch machen, außer dass ich vielleicht hier und da weniger Rabattcodes teile.
Nils hatte da eine ganz geile These, fand ich, oder was heißt gar nicht These, sondern du hast sofort den ersten Vergleich in den Raum geschmissen und gesagt, Profisportler waren schon immer Influencer, es gab nur diesen Begriff nicht. Also jeder erfolgreiche große Sportler hatte irgendwann einen PR-Berater, der dafür gesorgt hat, dass die Pressetexte, Pressemitteilungen verschickt worden sind, wenn irgendwer irgendwo gewonnen hat, damit es in den großen Zeitungen steht oder in den kleinen Lokalzeitungen, je nachdem wie groß oder klein der Erfolg war. Und man hat es nicht so wahrgenommen, weil natürlich dann nur die Sachen abgedruckt wurden von den Sportlern, die auch wirklich Erfolg hatten, die auch wirklich groß sind. Und heutzutage ist es ja auch so, das, was Fred gerade gesagt hat, wenn man es zusammennimmt, und das ist auch meine Meinung, ich sehe das so, wenn du richtig erfolgreich bist, kannst du dir nachher aussuchen, ob du dann Influencer in Anführungsstrichen sein willst oder nicht. Wenn du alles gewinnst, dann kriegst du auch so fette Sponsorenverträge, dann kriegst du fette Siegesprämien, dann verdienst du auch definitiv genug Geld, und wenn du dann keinen Bock hast auf Social Media, dann stellst du da entweder einfach für einen, der das für dich macht, oder lässt es ganz sein. Wenn du der Beste bist, ist es völlig egal. Aber wenn du eben nicht der Beste bist, kann man das auch einfach als Riesenchance begreifen, dass man halt diesen Sport auch finanzieren kann und machen kann. Und wenn man vielleicht nur im Mittelfeld ist und nicht so viel Sponsorengeld bekommt oder so viel Siegprämien abstaubt, aber super gutes Social Game bedient und die Leute mitnimmt und irgendwas Interessantes aufbaut, dann kann man trotzdem richtig viel Kohle verdienen heutzutage. Also ich sehe das so, dass es immer eine eigene Entscheidung ist
und irgendwie zu sagen, ja, Influencer verdienen so viel Geld für nur ein paar Bilder machen und sowas, das ist ja auch oft in den Medien, da sage ich immer, ja, dann macht mal einfach nur ein paar Bilder, weil das ist halt einfach auch genauso Arbeit, du musst dir Gedanken machen, was mache ich, und sobald du einfach nur noch irgendwelche Bilder postest, die nicht interessant sind oder die keine Story dahinter haben, interessiert es auch keinen mehr, und da steht halt schon ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur zu sagen, ich poste jetzt immer von meinem Trainingsride ein Bild und dann kriege ich schon meine Millionen Follower oder kriege Leute, die das interessiert, was ich mache, die meinen Merchandise kaufen, die ich monetarisieren kann oder wo ich Sponsoren für gewinnen kann. Und ich sehe es halt als Riesenchance, gerade auch für Nachwuchsathleten, die eh im Instagram-Social-Bereich aufwachsen oder damit aufwachsen und damit da zu Hause sind irgendwo und das bedienen können, dass man auch nicht nur abhängig ist vom Erfolg.
Hattest du, Fred, so ein zu Beginn, ich meine, du hast dich jetzt ja in den letzten Jahren wirklich extrem weiterentwickelt. Ich habe irgendwie immer noch so das allererste gemeinsame Interview von euch mit Pushing Limits. Das war, glaube ich, vor der Challenge Gran Canaria, wo du dann einfach das Mikrofon so ganz cool in die Hand genommen hast, dann, glaube ich, auch Sebi Kiene noch interviewt hast. Also du hattest da ja schon immer ein Händchen für oder ein Talent, dass du quasi vor der Kamera entsprechend cool agieren kannst. Aber hast du in den letzten Jahren auch so bewusst irgendwie mal irgendwo eine Fortbildung gemacht oder hast du mal mit Leuten gesprochen, Fotografen, irgendwie vielleicht auch mal mit Nick, was könnte man machen? Ich meine, ihr redet ja hier auch ab und zu mal, man könnte das und das vielleicht mal machen. Aber das hat sich dein Insta-Game in den letzten 2-3 Jahren verändert, und hast du da irgendwas bewusst gesteuert oder hat sich das einfach durch das Interesse an der Person Frederik Funk und jetzt natürlich noch Vize-Weltmeistertitel, setzt dem Ganzen nochmal eine Schippe drauf, hat sich das dann auch nochmal medial verändert? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie sich das für dich anfühlt als Profiathlet, der dann so ein bisschen aus der zweiten Reihe nach vorne gekommen ist in die absolute Weltspitze. Also zweite Reihe jetzt mit ganz viel Respekt, du weißt, wie ich das meine.
Ja, ich weiß schon.
Wir wissen alle, was du meinst, Nils.
Nee, also grundsätzlich, mir hat es so Instagram und auch Social Media einfach auch schon immer extrem Spaß gemacht. Also auch, wo ich noch keinen Erfolg hatte. Einfach da irgendwie was auf Instagram zu posten, hatte ich da halt früher meine 10 Likes dafür bekommen, aber hat halt trotzdem einfach Bock dabei, und mir ging es jetzt nie darum, irgendwie da jetzt so viel wie möglich Instagram-Follower zu haben oder so viel Likes wie möglich zu bekommen oder da viral zu gehen. Aber klar, ich meine, das hat sich natürlich alles extrem verändert und verändert sich auch immer noch. Also ich meine, man kann jetzt nicht einfach irgendwie jahrelang das Gleiche machen, das wird dann auch langweilig, gerade in der heutigen Zeit mit der TikTok- und Instagram-Reel-Generation, da muss man sich ja immer wieder neu erfinden, und ja, grundsätzlich war es dann auch immer Learning by Doing, also einfach auch mal ausprobieren, riskieren, ich meine, man hat ja nichts zu verlieren am Ende, und schauen, was gut funktioniert, was gut bei den Leuten ankommt. Ja, was bei mir natürlich ein extremer USP ist oder so mein Claim to Fame, wie Sam Long mal auf Strava kommentiert hat, ist halt eben meine Transparenz mit meinen Trainingsdaten. Gibt halt keinen Profi-Triathleten auf der Welt tatsächlich, der so transparent ist. Und das ist dann schon so mein Ding. Und ich finde es auch immer mega cool, wenn andere Profiathleten das dann auch übernehmen. Also nicht unbedingt, dass es dann quasi kopieren und das dann auch so zu ihr Ding machen wollen, aber einfach, weil ich sehe, das hat halt eben einen Einfluss nicht nur auf die Fans, sondern eben auch auf andere Profi-Triathleten tatsächlich. Und dann so, klar, mit Nick rede ich da auch immer wieder drüber, oder auch ja mit den ganzen Foto- und Videografen, mit denen wir dann immer unterwegs sind. Und ja, man kann auf jeden Fall da jeden Tag was Neues lernen oder sich eben auch auf Social Media einfach inspirieren lassen. Wenn man mal so 2-3 Stunden in Instagram Reels oder TikTok versinkt, ist auch nicht nur 100% verschwendete Zeit. Also teilweise lernt man da auch was oder eben findet irgendwie coole Ideen, die man dann auch einfach übernehmen kann und dann die wieder eine neue Zielgruppe ranbringen kann, wo es dann wiederum einen selber weiterbringt und so. Also macht auf jeden Fall Bock, Social Media für mich.
Das ist auch so geil. Ich habe dann noch die Story, Nils hat es eben schon angesprochen. Es war nicht das erste Interview, sondern wir waren ja erst bei dir zu Hause, mal zum Hausbesuch und dann auf Gran Canaria das Ding. Da wussten wir aber schon, wie Fred tickt. So, da hatten wir bei seinem Hausbesuch ja schon mal gedacht, auch Spaß, ja, lass mal Kaffee machen. Und dann habe ich die Kamera schon mal mitlaufen lassen. Und dann hat er da schon in die Kamera gequatscht und irgendein Blödsinn mit Latte Art und hier Barista-Kurs und so gemacht. Und dann auf Gran Canaria war man, ich glaube, Bocky hatte die, hattest du die Idee oder Bocky? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da standen wir da, hatten schon ein paar Interviews gemacht mit Profis. Und dann war irgendwie so, ja, lass mit Fred auch noch, du hast gerade eingecheckt, lass auch noch schnell ein Interview machen. Und dann war irgendwie so, ja, oder wir drehen es mal um. Fred interviewt dich. Ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich nicht mehr, wer die Idee hatte, aber es war dann sofort, Fred, ja, geil, das machen wir. Also das ist halt so auch der Unterschied bei Fred und allen anderen. Wenn du andere Profiathleten vorher gefragt hättest, irgendwie machst du es, also dann wäre so, ich weiß nicht, nee, komm, lass normal machen. So, und bei Fred war es immer so, er hat gar nicht überlegt, sondern wenn irgendwas mal anders war oder irgendwie in Anführungsstrichen eine dumme Idee, war sofort, ja, lass uns das machen. Und ob man es dann postet oder nicht, kann man ja auch immer noch danach entscheiden, aber einfach mal machen und ausprobieren. Und wie du gerade auch gesagt hast, man hat ja nichts zu verlieren. Und ich sehe das auch mittlerweile ähnlich bei den ganzen Social-Sachen und Instagram und sowas. Vielleicht auch für die, weil das ja die häufigste Frage ist, so, ja, aber was mache ich denn? Womit soll ich dann was mit anfangen? Und ich weiß es ja gar nicht und sowas. Und am Ende, finde ich, sind gerade so auf Instagram ist diese Reels, das sind ja teilweise Dinge. Also manchmal ist ja, wenn wir jetzt vom Podcast was haben, ist ja auch Inhalt dahinter und wenn man da mal was hat, aber oftmals sind das ja dann irgendwelche Motivationssachen oder einfach nur was Lustiges, was komplett inhaltsleer ist, wo du einmal kurz lachst und weiterwischst. Das ist ja gefühlt, du hast es heute gesehen und morgen hast du das ja vergessen.
Du hast das heißt, zwei Reels spread, da hast du es vergessen.
Die Fallhöhe ist so gering. Das heißt, wenn du was machst, was wirklich richtig kacke ist, wird dich dafür keiner haten. So, das ist dann, ja, boah, was ist das für ein Scheiß, so weiter. Und du kannst halt jeden Tag irgendwas ausprobieren. Und je öfter du es, das ist wie beim Training, je öfter du es machst, desto besser wirst du werden. Und wenn du irgendwann mal was triffst, was funktioniert, dann weißt du, ja, okay, ja, in die Richtung geht das und es funktioniert. Aber in meinen Augen kann man da einfach raushauen und machen und üben und das als Spielwiese nutzen und musst da einfach nur die Angst verlieren. Genau das, was du gesagt hast, einfach keine Angst haben, was hast du zu verlieren. Also wenn ich jetzt neu anfange und habe einen Instagram-Account mit 100 Followern und ich sage jetzt, es sehen jetzt 100 Leute und davon kenne ich irgendwie 50 sind Buddies, so, und die anderen 50 kenne ich nicht. Was hast du zu verlieren? Ja, nichts. So, und gerade bei diesen Reels oder sonst was, das ist ja nicht so wie, ich habe jetzt mein erstes Presseinterview und führe das erste Mal, habe noch nie es gemacht, sondern das ist eine Pressekonferenz bei der Challenge Rot. Das wird in keine Ahnung wie viele Dingens übertragen, wie viele Länder und Medienanstalten und Pressevertreter sitzen da und schreiben mit. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn du da irgendwie auf dem Handy ein so ein Ding hochlädst, was morgen, oder wenn du nicht mal ein Reel rausmachst, sondern einfach nur eine Story erstmal um Dinge ausprobieren, das sind 24 Stunden sogar gelöscht, sogar weg. Also die Fallhöhe ist so gering. Das heißt, kann man einfach machen. Und da sehe ich das, wie ich ja eben auch gesagt habe, wie Fred, das ist, in meinen Augen ist es, gehört es zusammen mittlerweile. Wir sind halt einfach jetzt in 2024 angekommen. Social Media gehört dazu, gehört bei Sponsoren dazu. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir mit, steht das in Verträgen drin, dass du irgendwo da auch aktiv sein musst, / sollst? Oder ist das so, dass du sagst in den Gesprächen, ja, ich nehme euch da dann halt natürlich mit oder schicke euch Bilder, die ihr nutzen könnt? Oder wie ist das so geregelt?
Ja, teils, teils. Also manche Verträgen steht drin auch, ja, ich soll pro Monat einen Post, eine Story machen oder hier und da die Brand auf YouTube integrieren und wir sagen aber schon immer von Anfang an, wir werden uns nicht an diesen Zahlen fixieren, also wir, meine ich, Zibi, mein Manager und ich, sondern ich werde es so machen, wie ich meine, dass es gut ist, also nicht nur für mich, sondern auch für die Brand, so dass ich die Brand quasi wirklich auch authentisch vertreten kann. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich hier so, ich muss jetzt diesen Monat noch einen Post machen, dann mache ich irgendwie so einen, ja, 22 Uhr abends so einen schlechten Post, so offensichtliche Werbung. Es liken dann 50 Leute, aber was bringt es mir und was bringt es der Brand? Also ich möchte natürlich auch da meine Sponsoren wirklich auch so authentisch wie möglich rüberbringen und da bringst du mir nichts, wenn ich mich da eben auf diese Zahlen da fixiere. Aber klar, wenn dann am Ende des Jahres irgendwie ein Sponsor kommt und sagt, hey, könntest du vielleicht uns nächsten Monat da nochmal irgendwie auf Instagram mitnehmen, dann setze ich mich mal hin, überlege mir was könnte ich da machen, was eben jetzt nicht auch unbedingt eine offensichtliche Werbung ist, sodass ich halt eben im Prinzip ja, wie so ein Makler, die meine Follower am besten dazu bringe, die Produkte zu kaufen und so. Und ja, so funktioniert es ja bei Influencern. Es ist ja ganz, ganz genauso.
Ja, aber ich meine, man muss auch sagen, früher, ich hatte das Beispiel auch mit den Tennisspielern gebracht, wenn man sich jetzt überlegt, irgendwie in der Steffi Graf, die jeder als Top-Tennisspielerin wahrnimmt, werden vermutlich noch relativ viele, die in meinem Alter sind, sie mit Barilla-Nudeln verbinden, weil sie halt einfach Fernsehwerbung damals für Barilla gemacht hat und das stand dann natürlich auch ganz klar in den Verträgen drin. Bei mir, ich habe sicherlich keine Verträge gehabt wie du oder Millionenverträge, aber ich weiß noch, bei meinem Giant-Deal beispielsweise stand dann halt ganz klar drin, dass ich halt an 2 Tagen pro Jahr für Händler-Meetings oder für irgendwelche Camps zur Verfügung stehe, was ja im Grunde genommen dann auch jetzt mittlerweile vergleichbar ist mit irgendwelchen Posts oder sowas.
Offline-Influencer.
Das gab es halt einfach schon immer. Und das ist das, wo ich wirklich so sagen kann, klar, es wird, du hattest es gesagt, ich finde, Anne ist einfach so, also das allerbeste Beispiel. Anne will einfach jeden Tag besser werden und will versuchen, besser ins Bett zu gehen, als sie aufgewacht ist. Und die interessiert das Ganze nun wirklich irgendwie überhaupt nicht. Das merkt man auch, das sagt sie auch, das finde ich auch sau cool. Und sie ist im Ranking, was das Geldverdienen anbelangt, letztes Jahr Nummer 1 gewesen, hat am meisten Preisgeld verdient. Da werden sicherlich auch noch mal ein bisschen was über Prämien dazukommen.
Kurz hier reingrätschen. Noch krasseres Beispiel finde ich Max Newman aus Australien. Letztes Jahr European Open gewonnen, die Besten der Welt geschlagen. Und ich glaube, jetzt hat schon wieder die halbe Triathlon-Welt vergessen, dass er existiert.
Ja. Ja, absolut. Ja, das stimmt. So, und
aber wenn du dann gewinnst, bist du ja da. Und dann bist du ja auch in den Medien, ohne was du was tun musst dafür. Ne? Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Wenn du der Beste der Welt werden willst und dein Weg halt dann daher ist und du es wie auch immer schaffst mit Yum-Yum-Suppen und 30-Cent-Pasta und keine Ahnung was und du hast dann den Erfolg und dir reicht das. Und das ist ja auch völlig okay. Ist ja, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Und ich finde auch immer irgendwie don't blame the player. Also, das ist irgendwie das Game. So, wir sind da heute angekommen. Es ist ein Fakt, dass die großen Marken, die Gelder verteilen, auch Social Präsenz bei den Athleten haben wollen. Das gehört dazu. Und es ist ja auch für die Marken so eine Art Absicherung, dass wenn die ihr Geld dem Sportler geben, dass trotzdem irgendwo auch ein bisschen was passiert, selbst wenn er jetzt mal verletzt ist oder in der Saison komplette Grütze ist, dann war es ja dann früher auch irgendwie versenktes Geld. Du hast nichts von dem Athleten gesehen, der ist, wenn er komplett verletzt war, nicht mal mit irgendwie einem Sponsorenlogo irgendwo aufgelaufen, ist nicht aufs Cover gekommen, hat kein Rennen gewonnen, sondern es ist für das Geld, was du ausgegeben hast, für das Jahr ist nichts passiert. Jetzt, wenn ein Athlet auch zum Beispiel verletzt ist, kann er immer noch was für seine Sponsoren tun, kann was posten, kann mal irgendwo was machen, kann was zurückgeben und das auch für so einen Athleten, glaube ich, das kannst du jetzt dann nochmal besser beurteilen, Fred, obwohl du bist ja nie verletzt oder bis jetzt, toi 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 hier, nie verletzt du wirklich gewesen, aber das ist ja auch für einen Athleten, ich denke mir immer, wenn ich dann was machen kann, mir würde das total Druck rausnehmen und nicht irgendwie Druck geben irgendwie bei solchen Geschichten.
Ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass du extrem viele Athleten hast. Ich glaube, gerade auch so im Ausdauersport, ich meine, das muss man halt auch sagen, und wir haben es auch gesagt, im Laufsport ist es dann vermutlich nochmal eine Nummer krasser, weil Läufer oftmals einfach noch introvertiertere Typen sind als Triathleten. Also du hast ja im Triathlonsport einfach schon sehr viele Narzissten, die halt einfach dann Bock haben, sich darzustellen und die dann einfach sagen, hey, ich bin der Coolste und lassen sich ein Ironman-Tattoo auf die Wade stechen und sagen, ey, guck mal hier, ich war schon 10 Mal auf Hawaii und ich bin der Orangutan. Du hast aber natürlich auch einfach die Athleten, die wirklich Probleme damit haben, nach außen zu gehen. Und ich glaube, das kann ich schon auch nachvollziehen, dass da viele sind, die dieses Social-Media-Game nicht gerne mitspielen. Aber ich finde, dass die sich dann halt einfach nicht beschweren dürfen, wenn sie dann halt einfach keine Sponsoren bekommen. Und man muss halt einfach ganz ehrlich sagen, das habt ihr eben gesagt, das Reel, was man heute postet, ist morgen schon vergessen. Das Schlimme ist, genauso ist es auch mit den Ergebnissen. Wir haben Max Newman angesprochen, der gewinnt Ibiza. Ein halbes Jahr später spricht keiner mehr von ihm. Also
gibt es zu viele Rennen mit Leuten.
Genau, es ist halt einfach so, es gibt einfach viel zu viele Rennen. Die Welt wird immer kurzweiliger und die Sieger von heute sind irgendwie in 2 Monaten schon wieder vergessen. Also ich kann das schon auch verstehen, dass sich damit einige Athleten schwer tun. Aber man muss echt zusammenfassend, glaube ich, sagen, und dann können wir das Thema auch abhaken. Das gehört halt einfach wirklich mittlerweile dazu und ich finde, es ist ja auch wirklich eine coole Möglichkeit, also jetzt gerade auch, ich habe es ja jetzt die Woche erlebt, wie du auch an die Sache rangegangen bist und auch vorher schon, also auch mit wie wenig Aufwand, also das ist jetzt natürlich, du hast letzte Woche Tom einfliegen lassen, jetzt ist Tibor da und klar ist primär für Pushing Limits da, aber macht dann auch immer noch mal ein paar Aufnahmen für dich. Also du bist halt auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um halt einfach guten Content zu haben, was ja dann auch wieder zurückkommt, weil die Sponsoren halt einfach sehen, ey, guck mal hier, der Fred macht was. Aber trotzdem habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass das für dich jetzt viel Effort bedeutet. Also du bist ja bei den Trainingseinheiten wirklich dermaßen fokussiert, da ist überhaupt ganz, ganz klar, ich habe dich in keiner einzigen Trainingseinheit irgendwann mal ein Telefon in der Hand haben sehen, wo du irgendwas aufgenommen hast oder sonst irgendetwas. Also du konzentrierst dich dann halt einfach auf die Arbeit. Klar, du weißt jetzt auch, ein Tibor ist dann irgendwie im Hintergrund, der dann gute Aufnahmen macht. Aber dafür hast du ja auch Geld ausgegeben. Also du arbeitest wahnsinnig konzentriert. Und auch, was du gesagt hast, dich kostet es auch nicht viel Aufwand, dann so einen Post zu machen oder so eine Story zu posten oder so. Also das läuft bei dir schon wirklich extrem nebenbei.
Ja, klar. Also ich meine, erstmal, es gehört natürlich schon auch so ein bisschen, ich sag mal, Talent oder eben dazu, dass man so ein Händchen dafür hat. Also ich meine, es ist wie im Sport auch. Ich meine, bist dann besser im Triathlon-Sport, wenn du halt auch einfach ein gewisses Talent mitbringst. Und so ist es auch bei Social Media. Klar kann man es trotzdem auch lernen. Ja, ist schon ein Vorteil. Also scheinbar habe ich ja dann irgendwie auch ein Händchen dafür schon
nicht von Talent Anfang an. Nennen. Sorry, wenn ich da reingrätsche,
ja, aber nicht das Talent, ist so Lust aber hat, ich meine vergleichbar mit Talent im Triathlon-Sport, ja, okay. Dass du quasi so ja. Als Grundvoraussetzung, weil es eben, wie Nils auch angesprochen hat, eben auch Athleten gibt, die sich das schwer tun und die halt eben sehr, sehr introvertiert sind. Und ja, die können, ist dann auch blöd, weil ich meine, du willst dich ja nicht verstellen auf Social Media, weil du willst ja so authentisch wie möglich rüberkommen, aber irgendwie müssen die sich ja verstellen, dass sie sich ja da quasi dann selbst darstellen. Also es ist dann ein bisschen so ein Zwiespalt für diese Athleten. Und klar, und jetzt bin ich halt eben, sag mal, da muss ich mich auch erst hocharbeiten, dass ich jetzt eben in dieser Situation bin, dass ich eben einfach nur Geld ausgebe und das halt als Investment sehe und da halt dann auch mal Fotografen oder Videografen ins Trainingslager einfliege, die dann halt den Content für mich machen. Oder eben dann auch die Videos für mich schneiden. Ich meine, mein YouTube-Channel ist extrem teuer, ist ein extrem teures Investment, was auch erstmal nicht direkt über die Sponsoren gecovert ist. Also das zahle meistens ich erstmal 100% selber und das Ganze ist so ein langfristiges Investment, weil ich eben der Überzeugung bin, dass ja durch meine Darstellung oder dadurch, dass ich mich so auf YouTube vermarkte, dass darüber dann wieder quasi Sponsoren reinkommen oder die Sponsorenverträge noch besser werden etc. Aber klar, dass man eben das Geld hat, da Investment einzugehen, dass es einen halt auch nicht wehtut, falls es mal eben nicht funktioniert. Ich meine, es ist wie in der Aktienbörse am Ende.
Unternehmerisches Risiko.
Genau.
Ne, du hast ein Unternehmen.
Da muss man natürlich genau auch erstmal hinkommen. Beziehungsweise dafür muss man auch bereit sein.
Du bist ja jetzt auch in so einer Position oder du bist ja auch bekannt dafür, wenn man dich ein bisschen näher kennt, dass du dir deine Sponsoren sehr genau anguckst. Also du hast jetzt bei On den Vertrag erst unterschrieben, nachdem du die Schuhe getestet hast und festgestellt hast, okay, sie sind vergleichbar mit der Konkurrenz. Also ich gehe jetzt nicht dem Geld hinterher und laufe womöglich einen Schuh, der schlechter ist als andere, was in den Jahren davor viele andere Athleten gemacht haben. Da war ein Schuh am Fuß, die definitiv nicht vergleichbar war, aber da wurde das Geld mitgenommen. Genau das gleiche jetzt mit deinem neuen Helmsponsor und du guckst schon, dass du da auch mit den richtigen Marken zusammenarbeitest. Das sind ja zum Teil auch große Marken. Hast du jetzt in den letzten 2 Jahren, wo du so dieses YouTube-Game eröffnet hast, von denen denn schon von sich aus positives Feedback bekommen? Also dass da die eine oder andere Marketingabteilung gesagt hat, ey Fred, richtig gute Arbeit, die du da machst, das gefällt uns sehr, sehr gut. Oder nehmen die das wahr und nehmen das mehr oder weniger für selbstverständlich?
Am Ende, also ja, ich habe schon auch direkt über den YouTube-Channel natürlich da Komplimente von meinen Sponsoren bekommen, beziehungsweise die dann auch später gesagt haben, ja, jetzt wir wollen da ein bisschen mehr integriert werden, beziehungsweise da ein bisschen einsteigen und dich da dahingehend dann auch und auch mehr unterstützen. Aber auf der anderen Seite baue ich mir dadurch mit Instagram und Strava und YouTube mit allen zusammen oder allen Social Media Plattformen, die ich nutze, eben auch eine Community auf. Und es ist dann eben auch ganz wichtig, da mit der Community auch zu interagieren. Also nicht nur irgendwie Beiträge hochladen und das war's dann, sondern eben auch, wenn da Kommentare kommen, wenn da Fragen kommen, auch auf die Leute eingehen. Auch ich beantworte eigentlich fast jede Nachricht auf Instagram. Also es ist nicht immer möglich, weil ich auch wirklich sehr viele Nachrichten bekomme. Aber ich versuche da wirklich meiner Community daran zu arbeiten, dass die eben auch wirklich treue Fans werden oder treue Fans bleiben. Und das wiederum sehen die Sponsoren auch. Also die sehen ja auch so die Engagement Rates so bei YouTube-Videos und Instagram-Beiträgen. Und das dann wiederum macht sich natürlich dann auch auf meine Person übertragbar und also macht mich als Person, als Profisportler wertvoller und dementsprechend auch wertvoller für die Sponsoren.
Ja, ich finde es auch super, oder es wäre natürlich für die Diskussion super spannend gewesen, hätten wir jetzt noch irgendwen dabei gehabt, der eben genau andersrum ist, dieses introvertiert und eigentlich keinen Bock auf Social, weil wir drei natürlich jetzt alle so voll pro sind und sagen, ja, es ist eher eine Chance. Und so die andere Perspektive fehlt jetzt hier vielleicht so ein bisschen in dem Gespräch, bevor wir dann Switch machen zu dem, was hier noch letzte Woche im Trainingslager so abging alles und die guten Geschichten. Vielleicht müssen wir dann nochmal wen einladen, was anders ist. Was mir gerade zu dem Thema noch eingefallen ist, auch selbst da gibt es ja auch gute Möglichkeiten, ne? Also über Bundeswehr, über Förderung, DTU, Sporthilfe, sonst was. Das ist ja auch nicht so, als hätte man nur eine Chance, das ist jetzt vielleicht, würde das ein bisschen rüberkommen aus dem, was wir gesprochen haben, dass du nur erfolgreich sein kannst oder nur noch überleben kannst, wenn du auch irgendwie im Social Game bist. Ich meine, jede Menge Kurzdistanzathleten oder sonst was, wenn wir über die DTU schauen, sind halt in diesem Sportförderungsprogramm und leben primär davon und weniger von Sponsoren, wie jetzt eben du, Fred. Also auch in Deutschland sieht man ja, ist es möglich, da verdient man sicherlich weniger und auf lange Sicht ist es halt vielleicht cleverer, sich da auch noch breiter aufzustellen, aber selbst da gibt es ja auch noch Möglichkeiten, sich anders aufzustellen. Es gibt ja auch, ne, Verschiedenes, aber unsere Meinung, ich glaube, das kann man zusammenfassen von uns dreien, ist es, glaube ich, sehr klar rübergekommen, ist so, dass wir das ganz klar als riesige Chance auch sehen, wenn man da einfach sich ausprobiert, was macht, auch noch eine zusätzliche Geldeinnahmequelle zu haben, neben normalen Sponsorings, neben normalen Preisgeldern und Antrittsgeldern, einfach noch auch als Sportler die Influencer-Richtung zu bedienen.
Hast du schön zusammengefasst.
Oder?
Absolut.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Kommen wir zum Switch, zum Training.
Jetzt bin ich gespannt. Du hast groß angekündigt, dass du Geschichten erzählen willst. Wir haben eben schon, ich kann auch sonst anfangen, Fred und ich sind nebeneinander heute den letzten Berg des Tages heruntergefahren. Und hatten dann kurz einmal auf den Tacho geguckt und waren irgendwo bei 80, 85, 86 oder sonst was. Und dann haben wir uns angeguckt. Doch, beim letzten, glaube ich.
Das war der vorletzte
Berg. Das war der vorletzte. Genau, da haben wir auch drüber gesprochen, vorletzte. Und dann ist Fred aus meinem Windschatten vorbeigerollt, ich dann wieder an ihm. Und dann grinste er mich nur an und guckte, oh, guck mal, wenn wir schon über 80 fahren, dann ist Nils heute wieder über 70 gefahren. Das kann er dann wieder allen erzählen, dass er über 70 gefahren ist.
Ja, ich muss auch
sagen. Nils, hast du es geschafft? Hast du deine magische 70er-Schallmauer wieder durchbrochen?
Tatsächlich schon das zweite Mal in diesem Camp die 80er-Schallmauer durchbrochen. Aber das war auch nicht das, was mich so verunsichert hat. Ich muss sagen, also ich wollte ja eigentlich für Jana eine Geschichte erzählen. Nix Frau. Und habe gesagt, Jana, du musst unbedingt den aktuellen Triathlon-Chat hören. Denn man muss sagen, Nicky Boy ist noch kein richtiger Vater. Denn wenn du mit 80, 87 km/h den Berg runterfährst, diesen Müllberg und dann noch in Supertack runtergehst, der auch noch verboten ist, also das darf man ja eigentlich gar nicht mehr, da habe ich mir gedacht.
Bei uns in der Trainingsgruppe ist der erlaubt.
In der Funktion-Trainingsgruppe ist Supertack eigentlich Pflicht.
Pflicht. Genau, selbst Chebbe hat es nicht gemacht.
Ja, aber du hast gehört, warum Chebbe es nicht gemacht hat.
Ich habe gehört, warum er es nicht gemacht hat. Aber ich habe tatsächlich.
Aber man muss auch sagen, ich meine, wenn ich jetzt noch Kurzdistanz starten würde, mit Rennrad auch im Rennen fahren würde, dann müsste ich tatsächlich auch im Training das trainieren, nicht in den Supertack zu gehen.
Weil das dann so ein Reflex ist im
Rennen.
Genau,
weil das ist schon so Automatismus, wenn es so geradeaus bergab geht, dann gehe ich in den Supertag. Aber ich meine, im Zeitfahrrad mache ich es sowieso nicht und dementsprechend im Rennen, also ich meine, ich glaube, bei Ironman und 73 ist es zwischen auch verboten, weiß ich gar nicht.
Das müsstest du eigentlich
wissen. Ja, aber bei meinem Zeitfahrrad mache ich es eh nicht. Und ja, mit dem Rennrad müsste ich es auf jeden Fall auch trainieren, dann würde ich es auch so machen wie Jebbe und dann auch im Training wirklich schauen, dass ich das nicht mache.
Nee, das war auch so die Tatsache, wirklich, wir sind ja so eine Abendrunde gefahren und es war auch schon ein bisschen dunkel, kann natürlich vielleicht auch ein bisschen an dem Nachlassen meiner Augen in dem Alter liegen.
Eventuell.
Und ich habe halt so die ganze Zeit gedacht, nimmst du jetzt die Brille ab, nimmst du die Brille nicht ab? Und dann habe ich gedacht, wenn wir jetzt da gleich den Müllberg runterfahren, fahren wir schon schnell. Und wenn dir dann da irgendwie so ein Steinchen oder eine Fliege ins Auge, nee, lass mal die Brille auf. Und das war halt wirklich nicht mehr hell. Und dann sind wir da halt runter und dann hatte ich halt, wie gesagt, schon irgendwie 80, 81 und die beiden Jungs natürlich wieder auf dem Supertag. Dann kamen da zwei Spanier im Feierabendverkehr an uns vorbei, hing zwischen euch und mir und Fritze. Fritze natürlich auch, muss man sagen, müsst ihr euch vorstellen, er hat einen 60er Vorbau, den hat er dann aber umgedreht, dass er nach oben zeigt. Dann hat er noch Züge am Rad, die irgendwie 10 cm zu lang sind. Hinter dem wollte ich dann auf gar keinen Fall fahren. Dann habe ich gedacht, das kann sich irgendwie zum Geschoss entwickeln. Und das ganze Rad hat auch schon geflattert bis zum geht nicht mehr. Das war wirklich unvorstellbar. Und dann bin ich halt an ihm vorbei. Und dann habe ich aber einfach nur gedacht, Nicky Boy, du bist einfach in der Vaterrolle noch nicht angekommen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich dann Papa war, habe ich wirklich einfach so einen Quatsch nicht mehr gemacht, weil ich dann echt.
Aber jetzt mal, das ist eine Strecke, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, das geht da geradeaus bergab auf einer guten Straße.
Ich mag aber auch die Supertaktposition.
Und ob du, nicht. Ja, aber ob du jetzt 70 fährst oder 80, den Unterschied musst du mir jetzt mal erklären. Oder
nein,
was hattest du? Du
hast, nein, ich hatte 81,2.
81,2 und ich hatte, was hatte ich, 85,6. Wo ist denn jetzt da der Unterschied?
Da ist kein Unterschied.
Und du bist Papa und ich bin Papa.
Geschwindigkeit gibt Sicherheit.
Ja, das ist klar, Geschwindigkeit stabilisiert, das ist richtig. Also wichtig ist einfach immer nur, dass du Fritze hinter dir hast, weil das Rad ist wirklich, das ist eine tickende Zeitbombe, der arme
und
Kerl.
Das ist ja auch bei mir, ich habe ja immer noch die 88 Kilo, das ist ja auch eine gute Hangabtriebskraft, also ich setze mich da drauf und dann rollt's halt.
Ja, ich war
also
nur genervt, dass ich dieses Loch wieder zufahren musste.
Ja, jetzt haben wir den wahren Grund hier.
Na, herrlich. Nee, aber kommen wir zu den ernsthaften Dingen des Trainingslagers, weil das war ja hier echt ein sehr furztrockenes.
Jetzt bin ich gespannt, welche ernsthaften Dinge diese Woche passiert sind.
Kommen wir zum Training, Fred. Wie bist du mit deinem Training zufrieden?
Also ich bin ja jetzt erst hier halfway through, Tag 11 von 21 bei mir. Ich bleibe ja noch 10 Tage, aber ja, bis jetzt mega zufrieden. Also ich muss sagen, ich hatte ja im Dezember, habe ich ja kein Trainingslager gemacht, das erste Mal seit 3 Jahren. War auch cool, Nix hat schon mal im Podcast erzählt, dass ich in Zukunft wahrscheinlich, wenn ich im Dezember trainieren muss, wieder ein Trainingslager machen werde, einfach weil man deutlich entspannter trainieren kann. Also zu Hause ist dann doch irgendwie, wenn man dann so 20, 22 Stunden ist dann irgendwie stressig, weißt du, aber wenn es um 16 Uhr dunkel wird und die dritte Einheit des Tages ist dann, egal ob es Schwimmen, Laufen oder Radfahren ist, einfach immer hart, wenn es dunkel ist draußen und sehr kalt. Und dann gibt es natürlich zu Hause immer wieder, immer noch genug andere Sachen, die man da noch außenrum zu tun hat auch. Und dann ist schon deutlich entspannter, dann in die Sonne abzuhauen und da halt dann ganz entspannt seine 25 bis 30 Stunden abzuspulen. Aber ja, dementsprechend war im Dezember auch so meine Fitnesskurve ist so deutlich langsamer angestiegen. Aber sobald ich hier in die Sonne gekommen bin, hat es einen riesen Sprung gemacht und auf einmal war ich brutal fit. So von Tag 1, habe mich richtig gut gefühlt und hat dann auch echt von Anfang an auch richtig, richtig Bock gemacht in der Sonne und damit Nick, Jebbe, dann bist du noch gekommen mit Tibor, Fritze und ist echt eine coole Truppe hier und ja, das macht es dann einfach aus und lässt die Zeit auch super schnell rumgehen und ja, hier, ich sehe hier keine Trainingseinheit irgendwie als so, ja, jetzt nochmal irgendwie hier das machen oder nochmal 5 Kilometer schwimmen, sondern es macht einfach alles richtig Bock. Und gerade die harten Einheiten oder die Intervall-Sessions machen sogar noch mehr Bock als so die lockeren Einheiten. Wie jetzt heute Morgen, das war wirklich meine absolute, war jetzt schon Einheit des Jahres für mich, 2024. Da die 3x4,5 Kilometer um diese eineinhalb Kilometer Dirt-Runde rum mit Jebbe, Fritze zusammen. Ihr habt uns immer angefeuert, dann noch im Auto mal mitgefahren und gefilmt und ja, also ich bin happy mit meiner Fitness für Januar. Die Zeiten und Werte passen auch alle ziemlich gut. Gerade im Schwimmen bin ich ziemlich zuversichtlich, haben da mal ein paar Kilometer draufgepackt im Vergleich zu den Wintern vorher.
Da will ich mal kurz sagen, wie viel habt ihr draufgepackt? Das würde mich schon interessieren, weil gefühlt, also ich habe dich an Fuerte gesehen Und jetzt nochmal, das ist schon ein krass anderes Schwimmniveau als vor 2 Jahren auf Fuerte, wo wir zusammen waren. Und was du jetzt hier mit Chebbe im Pool abgerissen hast. Oder der Pool ist halt einfach so schnell.
Also erstmal, also schwierig zu sagen. Ich glaube so, ich bin jetzt schon im Schnitt so fast 25 Kilometer pro Woche geschwommen seit Trainingseinstieg. Und vor allem, ja, die Pläne, glaube ich, machen es auch aus. Also ich mache jetzt wirklich mal, sonst hatte ich ja dann immer im Winter die Pläne dann in Nürnberg mit der Gruppe. Also jetzt nichts gegen die Pläne und gegen die Gruppe dort, aber das, was dort im Winter geschwommen wird, hat für mich einfach absolut nicht funktioniert. Und jetzt konnte ich einfach von Anfang an da so in Kufstein meinen Stiefel, beziehungsweise mit Jebbe als richtig guter Trainingspartner, der ja auch richtig guter Schwimmer ist, da durchziehen, auch wenn es nur eine 25-Meter-Bahn ist. Aber für mich macht es irgendwie trainingstechnisch fast gar keinen Unterschied. Im Gegenteil, bei 25-Meter-Bahn schwimme ich eine höhere Frequenz. Das könnte, glaube ich, sogar vom Vorteil sein, aber jetzt hier auf der 50-Meter-Bahn schwimme ich auf jeden Fall Zeiten, die ich sonst im Januar noch nicht, beziehungsweise auch noch nicht mit diesem Effort geschwommen bin. Aber ja, es geht auf jeden Fall voran und bin mal gespannt, was das dann für die Saison auch bringt.
Wir haben ja viele Hörer, die einfach sehr gerne immer so die Details hören, und wir wollen jetzt nicht die Einheiten einzeln aufschlüsseln, aber so aus meiner Sicht vielleicht ganz interessant, weil ich das ja auch mitbekomme, weil ich einen anderen Athleten betreue, der auch in Nürnberg trainiert, und die Pläne in Nürnberg sind ja schon immer sehr, sehr komplex, also muss man wirklich, ja, man muss schon Sportwissenschaften studiert haben, um die Pläne zu verstehen zumindest, und jetzt ist es ja so, dass du eigentlich eher so ein bisschen stumpfes Trumpfpläne schwimmst, also wirklich je einfacher, desto besser ist das Ganze, kurze Abgangszeiten und klassisches Set war irgendwie gestern 400 Meter, 300 Meter, 200 Meter, 100 Meter einschwimmen, dann 10 mal 100, 10 mal 200 und dann nochmal 10 mal 100 oder 5 mal 200 waren es, glaube ich. Also das ist vielleicht, glaube ich, ganz interessant zu hören, dass man gerade beim Schwimmen gar nicht so kompliziert denken muss.
Ja, das ist eigentlich echt, echt witzig, weil Jana kommt ja aus Ungarn, also meine Verlobte. Und ich habe da auch schon, war ja dann oft auch in Ungarn, als sie da noch gelebt hat, und habe da mittrainiert. Und Ungarn sind ja alle gute Schwimmer.
Schwimmernation. Ja.
Schwimmernation, und auch da bei ihrem Verein immer mitgeschwommen, da war ich einer der langsamsten. Beziehungsweise damals war ich auch noch schlechter im Schwimmen. Und ich meine, die Pläne dort, die waren immer stumpf. Es war nicht mal Rücken beim Einschwimmen. Also wenn es hieß 800 Meter einschwimmen, dann sind die 800 Meter Kraul geschwommen. Teilweise haben sie sich schon beim Einschwimmen die Paddles angezogen. und auch wenn man dann so guckt, was da jetzt auch Holy oder die JR-Gruppe schwimmt, das Absolut. Ist ja auch nur Kraul, Tempowechsel, lange Serien, kurze Serien, aber eigentlich alles Kraul. Und dann halt auch so 4 bis 5 Kilometer Hauptserie. Einfach, dass man da mal oder kurze Abgänge ja, so einen Reiz setzen, und dann war schon irgendwie schon immer so Deutschland, die nicht, also jetzt nicht nur in Nürnberg, sondern allgemein war es immer viel, wie Jebbe sagen würde, wischiwaschi. Also immer sehr viel, ja, ist jetzt nicht so, dass es schlecht ist, wenn man mal so Lagen schwimmt und Technik und Wassergefühl, das gehört natürlich auch dazu, aber man muss es natürlich irgendwie richtig einsetzen und richtig dosieren. Und ich glaube, da muss auch jeder irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass so stumpfe Pläne jetzt auch für jeden, gerade nicht für die im Schwimmen noch nicht so gut sind. Ich glaube, für die funktioniert es eben nicht.
Ich wollte gerade sagen, man darf halt nicht vergessen, du bist halt die Grundausbildung durchlaufen, hast halt diese Programme geschwommen, hast die entsprechende Technik erarbeitet und setzt jetzt quasi auf einem technisch relativ hohen Niveau einfach diese stumpfes Trumpfpläne drauf. Aber es ist halt wirklich tatsächlich, finde ich, auch sehr auffällig, dass die Pläne, die du schwimmst, sehr vergleichbar sind mit den Plänen, die Holy in Australien jetzt gerade schwimmt, die Pläne, die ein Frodo schnell gemacht
Holy,
haben.
Holy, die sind ein bisschen länger noch.
Der schwimmt dann halt jeder 7 Kilometer, das stimmt. Aber nee, also wirklich finde ich auch sehr, 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 sehr interessant. Und ich denke auch, dass gerade diese Mischung am Anfang in der Jugend vielleicht dann doch eher ein bisschen komplexer und auch ein bisschen technischer arbeiten. Aber wenn man dann halt einfach, darf man halt auch nicht vergessen, du bist halt einfach mittlerweile absolute Weltspitze, bist ein ausgebildeter Athlet, du bist jetzt auch 27 Jahre alt oder wirst 27 dieses Jahr, und da muss Fred selber noch mal kurz überlegen.
Ich fühle mich noch weit weg von 27, so im August ist noch zweite Jahreshälfte.
Aber da hast du natürlich hast einfach auch schon,
der Rennen schon geschafft.
Einige Trainingsjahre auf dem Buckel. Aber ja, nicht nur im Schwimmen ist es mir aufgefallen. Du hast es gerade gesagt, die Einheit heute Morgen, das war wirklich so eine Epic-Einheit. Niki und Boy und ich, wir sind die am Anfang mitgelaufen.
Ich bin die ja letzte Woche auch gelaufen, da waren die noch ein bisschen kürzer, da waren es 3x3 Kilometer. Und da war, haben wir das letzte Woche schon erzählt im Podcast? Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf.
Du hast es ein bisschen kurz
angerissen. Da ist ja dann die letzte Session sind die Jungs auch, die sind 2x2 und dann nochmal 1x3 gelaufen. Und ich hatte Tom vorher versprochen, ich habe es letzte Woche erzählt, hier verschwimmt alles. Und ich hatte auch so, die Einheit hat so Spaß gemacht, dass ich dann so echt kurz das Auto für ihn gefahren habe, dass er filmen kann, dann wieder rausgesprungen und noch 2 Runden gerannt bin, weil da in diesem Setting und keine Ahnung, wenn ich sonst auf dem Trainingsplan zu Hause gelesen hätte, heute 3x3 Kilometer, dann wäre schon so, oh, jetzt gar keinen Bock irgendwie und hätte das rausgezögert oder so. Und das ist jetzt hier morgens, wir sind da mit dem Auto hingefahren, dann geht die Sonne auf, dann läufst du dich ein, dann kommt die Sonne gerade über dem Meer hinaus, dann bist du schon so leicht angeschwitzt, weil es schon so richtig warm ist. Heute war auch noch 100% Luftfeuchtigkeit. Das macht einfach Bock. Und dann mit der Gruppe, wenn du siehst, wie die Jungs dann da losmarschieren, ja, dann willst du auch.
Ja, das war
bei
wirklich,
dir genauso heute Morgen.
Ja, nee, auch so. Also muss man wirklich sagen, das war, haben wir auch irgendwie alle
gesagt. Jetzt ist auch viel zu schnell losgelaufen. Dann hat mir dann immer gesagt, nee, das passt schon.
Ich habe nachher geschaut, der Puls war bei mir genau im richtigen Bereich.
Genau 10 Schläge zu hoch.
Ich war froh, dass ich nicht. Ich war froh,
die ersten
dass
30 ich Sekunden war der Puls noch gut.
Nee, aber es war wirklich, es war so diese Epic Moments, wo man halt einfach sagen muss, das ist ein geiler Sport. Haben wir dann ja auch zu Tibor gesagt, wo Tibor gesagt hat, naja, gut, mir fehlt ja schon so ein bisschen der Mannschaftssport-Spirit, wobei man ja sagen muss, dass ich das überhaupt nicht so empfunden habe, weil ja wirklich gerade die ersten 4,5 Kilometer, dreimal diese 1,5 Kilometer Rolling, wo es halt am Anfang leicht hoch ging, nachher konnte man es richtig schön runterrollen lassen, ist Fritze ja mitgelaufen und Fritze ist so ein Athlet, der gerne mal so ein bisschen zu schnell läuft und die Vorgabe war bis 2,0 Laktat zu laufen, habe ich gesagt, nein, mal gucken Fritze, wie du das triffst, ist dann die ersten 4,5 Kilometer mit euch 3,40er Schnitt mitgelaufen und lag dann wirklich genau bei 2,0, du warst bei 1,8. Das zeigt halt auch wieder, was ihr für ein extrem gutes Körpergefühl habt, was mich auch persönlich gefreut hat, dass Fritze das auch so getroffen habt. Dann seid ihr die nächsten 4,5 Kilometer, ich glaube 3,32er
Schnitt. Die waren dann 3,34.
3,34er Schnitt und da bist du dann hoch auf 2,4.
Ja, 2,3. Ja.
2,3 durftest auch bis 2,5.
Bis 2,5 durfte ich hoch.
Fritz ist dann gleich hoch auf 3,0. Da war man
das
war
aber also, da war auch gut, das Körpergefühl hat trotzdem auch ihn nicht getrügt. Er hat super gut gepasst. Der kam auch direkt an. Ja, Coach, ich das muss jetzt langsamer hoch machen. Das ist safe zu hoch.
Und dann, und das war das Schöne daran, ist er ja wirklich dann auch alleine gelaufen. Und du hast dann auch nochmal gesteigert. Und dann hat die Abnahme nicht geklappt, dann habe ich nochmal die am Ohr abgenommen. Also das ist halt einfach echt faszinierend zu sehen, wie gut du dich mittlerweile kennst. Also du bist da wirklich, ich meine, du machst es ja auch sehr, sehr häufig.
Erinnerst du dich noch? Das war so geil. Wir saßen ja irgendwann im Auto und haben gefilmt und dann haben wir euch hochlaufen sehen. Und dann ganz oben, es ging, also die Runde müsst ihr euch vorstellen, geht so erst ein bisschen leicht hoch, runter ein bisschen, dann hoch ein Stück und dann wieder runter. Leicht wellig halt einfach und in dem Berganstück hat man gesehen, Jebel lässt einfach den Gang stehen, läuft so weg und dann ist so die Lücke aufgegangen. Ich dachte, ah, guck mal, jetzt Funk muss abreißen lassen da und da habe ich nichts mehr gesagt, so ja, weil ist auch krass, der hat so ein gutes Körpergefühl, der kommt hier gleich wieder mit genau passendem Laktat an, dass er in genau der Range ist, wo er sein muss und dann sagt er jetzt, ja, warte mal, auf dem Bergabschnitt, da rollt er wieder ran und zack, Funk wieder hinten dran, hat er wieder das Loch wieder zugelaufen und meine, ja, taktisch clever gelaufen. Das war so wir zwei im Auto hinter euch, wo gefilmt haben, waren wie so Kommentatoren, die jetzt so rennen, obwohl ihr ja so in 2 gelaufen seid. Wir hatten so Spaß, euch zuzuschauen, wie ihr die Einheit gemacht habt. Das war so geil.
Das Problem an dem Laktatmessen ist halt auch so, dass wirklich, man will dann auch eher mit den Bereichen bleiben eben und das Laktat auch treffen, was ja auch gut ist und was Sinn macht. Aber wenn ich das jetzt nicht machen würde, wäre ich 100% den letzten bei Jebel mitgelaufen. Weil es ist mein Zone 2, das ist jetzt nicht anstrengend und das wäre auch easy gegangen, aber man will dann auch nicht, also ich will dann wirklich eher meine Trainingszone, in meiner Trainingszone bleiben, als dann irgendwie dann noch die letzte Runde, die Jebel dann glaube ich noch in 3,10er Schnitt oder so gelaufen ist, ja, bei ihm dann mitzulaufen. Aber trotzdem blutet mir da ein bisschen das Herz, wenn der mir da dann so wegläuft und ich so, ja, ich könnte jetzt mitlaufen, aber
das war dann auch schwierig. Das war dann auch wirklich ganz witzig. Mittags sind wir dann ja geschwommen oder ihr seid geschwommen. Niki und ich haben unser Battle gehabt, wo Niki Boy mir auf 50 Meter Brust gegen 50 Meter Kraul. Wir müssen immer noch Video gucken, wer das Rennen gewonnen hat.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Yeah,
ja, so fokussiert in meiner Session. Die 100er
gemacht.
Genau, und ihr seid geschwommen 800 Meter Zone 2, wie du es jetzt ja immer nennst. Dann zweimal 400 oder dreimal 400?
Ja, zweimal 400.
Zweimal 400 und dann kam 16 mal 100 Meter Schwelle, also Zone 3.
Ja.
Und da bist du dann halt wirklich super konstant. Ich habe nachher am Ende noch ein bisschen mitgestoppt. Was bist du, 1,12, 1,13 geschwommen?
1,12, 1,11.
Am Ende wieder, genau, am Ende wieder 1,11. Und Cheppe hat sich immer 5 Sekunden nach dir abgestoßen aus der Wand und ist dann so die ersten 50, 55 Meter an dich rangeschwommen und ist dann an deinen Füßen gecruised. Die letzten, wie gesagt, 400er habe ich dann mitgestoppt, einfach um mal so ein bisschen, klein so einen Kick zu geben. Und dann ist Cheppe tatsächlich beim allerletzten, hat er sich erdreistet, nach 80 Metern wirklich ans Überholen anzusetzen, wo ich wirklich dachte, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, dass der Typ den Funks da einfach 3000 Meter vorschwimmen lässt und jetzt kommt der Ösi an und will bei der 16. Wiederholung vorbeischwimmen und er hat dann wirklich angesetzt, vorbeizuschwimmen und dann hast du angeschlagen, dein Blick hat Worte, also er hat einfach alles gesagt in dem Moment und ich wusste, wenn das jetzt ein Konkurrent gewesen wäre, hätte es jetzt hier dermaßen geknallt, dass man es bis aufs spanische Festland gehört hätte. Und dann hast du das ja auch genauso gesagt und Cheppe war auch, glaube ich, so ein bisschen...
Ja, dann das war auch so, ja, du warst schon, das habe ich jetzt nicht so gemacht. Nee, das war ist bei mir, also bei mir ist so, wie bei vielen auch, wenn bei mir so ein bisschen Laktat drin ist, dann werde ich ganz unangenehm. Es ist so, am witzigsten ist es zu Hause, wenn ich auf der Rolle irgendwelche Intervalle fahre und ich habe beim Rollefahren habe ich immer das Licht aus und habe dann so nur so diese Lampen so in der Ecke so an. So ist immer so ein bisschen dunkel und das mag ich halt ganz gerne so beim Rollefahren. Und dann, wenn manchmal kommt dann Jana rein und macht dann so das Licht an, weil sie gerade irgendwie was suchen muss. Und wenn ich gerade Intervalle fahre und sie geht wieder raus, vergisst das Licht auszumachen, da kann ich wirklich richtig ausrasten. Weil wenn so das Laktat, das geht so richtig in den Kopf.
Das kann ich so nachvollziehen. Weil wenn ich auf der Rolle mal 30-30er fahre, ich fahre die ja bei uns in der Wohnung dann. Und ich meine, bei mir geht es wirklich um überhaupt gar nichts. Aber das ist halt immer noch so, das ist von mir früher drin. Und wenn dann mein Sohn kommt und mich irgendwie stört, dann bin ich richtig assi, dass ich so sage, Kasper, komm jetzt raus hier. Weil ich dann halt auch, ich habe halt immer Kopfhörer drin, dann mache ich immer die Musik aus und versuche dann noch so 1-2 Wiederholungen freundlich zu sein und er ist dann halt so total lieb und oh Papi und ist anstrengend und so und du denkst so, Alter, siehst du nicht gerade, dass mir irgendwie das Laktat aus den Ohren rauskommt? Natürlich ist es anstrengend, also das kann ich total nachvollziehen, aber zur Situation nochmal vorhin beim Schwimmen mit Cheppe. Ich habe natürlich überhaupt keine Aktien drin, aber wäre ich Headcoach von dieser Gruppe gewesen, hätte ich Cheppe auch nach der Aktion in die Ecke gestellt. Ich sage, Cheppe, raus jetzt hier und hätte ihm erstmal 2-3 Ansagen gemacht.
Ja, er meinte ja, also ich hatte ja von Anfang an gesagt, er will so ein bisschen auch Wasserschatten schwimmen, um das so zu ökonomisieren.
Man schwimmt aber nicht vorbei.
Was ja auch okay ist und gerade für mich komplett okay. Ich meine, ja, wie du auch schon gesagt hast, Cheppe ist jetzt nicht mein Konkurrent, der will sich jetzt für Österreich für Olympia qualifizieren dieses Jahr. Also ganz, ganz andere Ziele als ich hier. Und ja, aber wenn es jetzt zum Beispiel Strati gewesen wäre und der das gemacht hätte, hier so 1600er schwimmt der hinter mir und am letzten dann vorbei, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer geworden. Aber ich meine, am Ende...
ich hätte es gemacht. Ich hätte komplett durchgezogen und ich hätte angeschlossen und hätte gesagt, gewonnen, am Ende zählt.
Obwohl es ja eigentlich komplett Quatsch ist, weil es ja erstens um nichts geht und zweitens ist ja jeder im Training für sich selber verantwortlich, aber es ist halt einfach immer dieses Laktat, was dann für einen sprechen kann in diesen Situationen.
Nicht nur das ist ja auch so dieses Sportler-Sein.
Ja, genau.
Das ist ja auch so, du bist die ganze Zeit vorne und dann denkst du, boah, heute bin ich der Geilste, ich schwimme alles von vorne und dann kommt er da in der letzten Einheit und wenn gerade bei so einem harten Set und dann am Ende nach 16 mal 100 irgendwie Zone 3, das ist ja auch nicht so, als wenn du da noch, wenn der hinten drin gebadet ist, voll gegenhalten kannst, sondern deine Arme sind ja dann selbst wenn du willst, gehen die Arme zu. Und dann bist du einfach so, boah, das ist ein Pisser. Da ist man auch einfach richtig sauer.
Aber Jebbe, kannst du halt auch nicht wirklich, nicht länger als eine Minute böse sein.
Ja, ey. Super
aber
Typ.
Ich glaube schon auch, also jetzt, ich kann es wie gesagt nur von den 7 Tagen, die ich jetzt hier war, die auch leider viel zu schnell vergangen sind. Also das ist wirklich krass. Da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen, wie relativ Zeit einfach ist, wenn du in einem Setup bist, wo du wirklich das Gefühl hast, wie wir es letzte Woche ja auch gesagt haben, obwohl ich da gerade angekommen bin an dem Tag. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie bei so einer Klassenfahrt dazugekommen bin und jetzt ist diese eine Woche Klassenfahrt schon wieder vorbei. Aber ich glaube, das ist auch...
Eine Woche Koma.
Ich glaube, das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr zwei euch gerade auch deswegen so gut ergänzt. Du hast es vorhin ein bisschen aus Spaß gesagt. Du bist derjenige, der Chebbe zu den Olympischen Spielen bringt, als Trainingspartner, so wie er wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass dieses Jahr erstmalig ein Fred Funk ein PTO-Rennen gewinnen wird, so, wenn man sich die Formkurve mal so anguckt, wie die sich gerade entwickelt. Nee, aber ich glaube, das ist schon auch ein Geheimnis eures Erfolges, jetzt einfach mal auf das Training bezogen, ohne das jetzt überzubewerten, aber ihr trainiert hier ja wirklich gerade auf sehr, sehr gutem Niveau mit einer gewissen Leichtigkeit, jetzt überhaupt nicht, dass das alles leicht fällt, aber man sieht das einfach, dass euch das wahnsinnig viel Freude bereitet. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich, dass ihr unterschiedliche Ziele habt, dass ihr keine unmittelbaren Konkurrenten seid.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, man hat es schon oft gesehen in anderen Trainingsgruppen, wenn dann eben halt irgendwie wir der direkte Konkurrenten wären, dann hätte ich wahrscheinlich auch auf meine Zonen da beim Laufen geschissen und wäre den letzten mitgelaufen natürlich, weil da geht es dann halt auch um ganz andere Dinge. Man muss dann auch halt irgendwie... den anderen schon im Kopf, schon im Training irgendwie beeindrucken oder was oder sonst noch was. Aber
also
ja,
bei mir hat es geklappt.
Man sieht es ja auch oft in anderen Trainingsgruppen, dass es ja oft nicht funktioniert, wenn so direkte Konkurrenten, die auch noch irgendwie auf dem gleichen Niveau sind, mit Ausnahme vielleicht Gustavin und Christian Blumenfeld. Wobei, da
aber
weiß
die
man auch
waren
nicht.
Ja, keine Ahnung, 10, 15 Jahre zusammen auf der
genau,
Mission.
Genau,
ne?
Ich meine.
Das ist dann nochmal was anderes.
Ja, und aber da ist jetzt auch gerade, bei die sind glaube ich auch gerade an so einem.
Absolut.
An so einem, Weg,
Breaking Point. Also, wo es auf jeden Fall spannend wird.
Genau.
Ne? Ja. Wenn jetzt einer performt und einer nicht, entwickelt sich da Neid oder sonst was und. Das ist genau wie Nils angesprochen. Ich habe heute Morgen, also ich merke jetzt natürlich, ich habe viel mittrainiert, habe ja immer gesagt, in meinen Zonen, aber ich bin auf jeden Fall heute so, dass ich sage, morgen muss ich das Training mal anpassen und nicht mehr mit euch mittrainieren, sondern mal mein eigenes Ding und ganz locker machen, weil ich bin echt komplett platt heute Morgen da ausgestiegen aus dem Auto und dachte, jetzt laufen, erstmal locker loslaufen. Dann habe ich gesagt, die anderthalb Wochen, Funk hat mich kaputt gespielt, wie alle anderen auch. Und dann hast du dann noch gesagt so, ja, ich merke es jetzt auch schon. Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, ah ja, krass, stimmt, die haben auch hart trainiert. Also das ist wirklich so, was Nils eben gesagt hat, genau so habe ich es wahrgenommen, dass es eigentlich bei euch diese harten Sessions, wo ihr so hart abliefern, wir ja schon oft drüber gesprochen haben und auch beim Schwimmen, wo ich dann einfach locker mache oder sonst was und ihr halt voll durchzieht und ich dann noch so vom Beckenrand zuschaue, bei mir kommt das so an, als wenn ihr es halt so durchzieht, danach gehen wir was essen, so als wenn nichts gewesen wäre. So, das ist so, ja, ey, so, wenn ich so eine Session durchgezogen hätte, hätte ich, oder Nils ja auch, Nils erzählt ja 3 Wochen noch danach, wenn er 70 gefahren ist, hätte ich so ein Schwimmset durchgezogen, würden wir nächstes Jahr im Podcast noch darüber reden, was ich da für ein geiles Schwimmset durchgeballert hätte. Und bei euch ist so, 3 davon am Tag und am nächsten Tag geht's weiter. Und da war das erste Mal, wo ich so wirklich nach diesen jetzt 11 Tagen realisiert habe, ah ja, okay, das Training tut denen auch weh. Oder die merken halt auch dann, dass die mal müder werden, wenn sie so hart durchziehen. Und ich glaube, das ist, keine Ahnung, das ist was wirklich vom Gefühl dieses Trainingslager komplett anders macht als ganz viele Trainingslager, wo ich vorher drin war. Die Stimmung, die jetzt hier ist mega cool. Auch so, klar bei euch, wir können zugucken, wir sind eher so Zuschauer und dürfen mal so mitspielen, so ein bisschen, wenn wir können. Aber das war für mich heute Morgen wirklich so, ja nicht ein Eye-Opener, aber so total geiler Insight oder so eine, so, dass ich das erste Mal realisiert habe überhaupt. Also es kam mir wirklich so vor, als wenn das so, machen wir die Einheit, ist doch egal.
Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Ich meine, klar, Stimmung spielt da auch eine große Rolle, aber um das Ganze auch ein bisschen trainingswissenschaftlich für Nies hier zu betrachten, ist halt auch das Interessante einfach an den Trainingszonen. Also wenn man sich wirklich bei jeder Einheit einfach an seine Werte, an seine Zonen hält, es ist ja nicht nur eben immer nur für diese eine Einheit, sondern man muss ja eben auch immer irgendwie Körner übrig lassen für die nächste und dann wieder für die nächste. Oder beziehungsweise für 3 Wochen Trainingslager. Man muss sich das Ganze natürlich auch irgendwie einteilen. Und selbst nach den 3 Wochen Trainingslager ist ja mein Training nicht vorbei. Also ich werde heimkommen, habe da ein paar Tage Ruhe, habe dann sogar auch direkt eine Leistungsdiagnostik. Aber dann geht es auch schon bald wieder nach Girona als nächste Trainingslager. Und dass man eben dieses Training so durchziehen kann, nicht auch übers Jahr und dann über mehrere Jahre und über die ganze Karriere, ohne am besten so mit so wenig wie möglich Verletzungen und Krankheiten, ist natürlich wichtig, da einfach nie oder nicht immer zumindest oder nur in den Rennen da alles aus sich herauszuholen und auch wirklich dann sich an die Zonen zu halten, die einen der Coach oder man sich selber vorgibt.
Ja, das ist super interessant. Also für mich, jetzt ist es natürlich klar, ich meine, das ist das, was ich versuche, all unseren Athleten, ob es jetzt Profiathleten sind oder Amateurathleten, mitzugeben, dass halt einfach wirklich diese Konstanz das macht. Was mich jetzt ganz besonders freut, ist, dass halt wirklich Julian hier mittrainieren kann und das halt auch mal sieht, weil er halt, wie gesagt, gerne so ein Athlet ist, der halt auch mal dann irgendwie den Kopf hängen lässt, wenn es halt mal nicht so läuft. Klar, jetzt hat er irgendwie auch eine undankbare Situation, weil er wirklich auch nach dem Silvesterlauf, den er sehr gut gelaufen ist, krank geworden ist und dann natürlich nicht mit besonders viel Selbstbewusstsein hierher gekommen ist, aber trotzdem auch schon wieder auf sehr gutem Niveau trainiert. Aber wenn er dann halt 40-20er mit dir Tabayesco hochfährt und ist jetzt auch kein schlechter Radfahrer, hat auch ein ganz gutes Last-Kraft-Verhältnis, und dann denkt er, das kann doch gar nicht wahr sein, dass er irgendwie ein Fred fährt wie ein Motorrad, wo ich dann aber sage, naja gut, ich meine, du bist halt irgendwie ein zweiter Klasse Langdistanzprofi oder eine zweite Reihe Langdistanzprofi, der ein super Rennen in Hamburg hatte und der auch schon Top-10-Platzierungen in 73-Rennen hat, aber das ist halt einfach der Vize-Weltmeister, der halt auf dem Rad einer der stärksten ist und der wahrscheinlich auch beim Laufen einer der stärksten ist, aber der halt einfach nur so ein bisschen da bisher noch nicht, vielleicht, was heißt noch nicht, das gezeigt hat, aber da haben wir heute selber drüber gelacht, als du da 3,27er Schnitt gelaufen bist mit 2,2 Millimol Laktat, dass es auch ein verdammt starker Läufer ist. Aber das sehen natürlich viele Leute nicht, weil sie einfach immer nur deine Radperformance sehen. Aber für mich hilft das, oder mir hilft das natürlich total, dass auch ein Julian mal sieht, wie du dich dann auch tatsächlich in den Einheiten halt zurückhältst. Dass es halt dann wirklich eine so eine Tour-Einheit ist, wo du dann auch mit einer Absprache von Dan, wo der dann halt auch sagt, okay, du darfst bis 2,5 gehen, aber es darf halt keine 2,8 oder keine 3,0 sein. Und dass du dann halt auch die Eier in der Hose hast, so einen Schäbel laufen zu lassen. Weil ich meine, jeder weiß, in diesem Setup fällt einem das wahnsinnig schwer, wenn dann irgendwie...
Vor allem, wenn man kann, ne?
Natürlich, ja. Wenn man kann, klar. Also
jeder von uns macht's ja. Ich bin ganz groß da drin. Ich bin der CEO of Over the Limit. So, das ist, aber weil ich das auch liebe, ne? Und das ist ja, aber genauso liebt Fred das ja auch. Und macht's ja im Rennen auch. Und dann halt über Jahre aber zu wissen, ja, im Training... In
weil
dieser halt, Session jetzt halt nicht.
Weil
auch
halt
wenn ich könnte,
Stunden,
ich bleibe
halt
in meinem
drei Stunden später die Schwimmeinheit kommt,
ich.
Weil halt drei Stunden ja. später die Schwimmeinheit kommt und dann halt die 16x100 nicht eine 1,11 bis 1,12 werden, sondern dann halt irgendwann womöglich eine 13, 14, 15 dabei ist und dann ärgert man sich, weil das halt das Ziel ist, was es halt einzuhalten gibt. Und das ist halt etwas, was mich tatsächlich total freut, dass halt so ein Athlet wie Julian, der ja selber ja auch schon ein total guter Athlet ist, der aber halt einfach noch sehr, sehr weit weg von der Weltspitze ist, der nebenbei auch, und was heißt nebenbei, der halt auch noch voll als Polizist arbeitet, dass der dann halt einfach sieht, dass auch die Weltspitze A nur mit Wasser kocht und halt einfach, und das finde ich halt das Coole daran, wie konzentriert und fokussiert die Einheiten dann abgearbeitet werden. Und dann halt wirklich auch einfach das, was drinsteht, Gesetz ist. So. Und du dann halt auch selber, weil du halt diese Erfahrung gemacht hast. Und das ist ja wahrscheinlich auch einfach das Geheimnis deines Erfolges. Denn wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, muss man tatsächlich sagen, bist du ja der 73-Athlet, der definitiv die größte Konstanz an den Tag gelegt hat.
Ich wollte gerade noch sagen, ja, die größten Überraschungen auch für Julian gibt es wahrscheinlich immer noch am Buffet.
Das muss er jetzt nicht unbedingt sehen.
Die Theorie können wir auch nochmal besprechen, aber ja. Vielleicht ist das auch was für das machen wir im What the Funk Podcast.
Genau.
Nee, aber, schon mal als Cliffhanger.
Ja, also ich glaube gerade so diese Konstanz auch über die letzten Jahre, das ist meine Stärke auch, gerade auch gegenüber den anderen deutschen Athleten im Moment noch ist. Ja, hoffentlich geht es weiter so, beziehungsweise hoffentlich kann ich auch noch einen draufsetzen dieses Jahr bei dem PTO-Rennen.
Aber das ist ja schon so, dass am Ende ist ja wirklich die große Frage, Nils sagt das immer seinen Athleten, hat das mir auch im Project gesagt und wenn man irgendwie in der Trainingsgruppe ist, in 9 von 10 Fällen kann ich mich da nicht dran halten. Ich weiß auch, dass es dann ich weiß in dem Moment, dass ich jetzt langsamer machen sollte, aber mach's nicht. Entscheide mich halt dann irgendwie schneller zu machen. Das ist jetzt so eine Sache, die mich schon interessiert. Ist es bei dir, dass du dann einfach denkst, okay, ich habe jetzt noch die nächste Einheit oder was läuft da bei dir im Kopf ab? Also wie schaffst du es, über dann jetzt schon Jahre das eben so zu machen? Ist das einfach dass, weil du es schon über Jahre machst und dir einfach auch antrainiert hast dann, dass du eben in deinen Zonen bleibst und einfach weißt, was es für Konsequenzen hat, wenn du es eben nicht machst, dass du sagst, okay, ich mache das, ich habe vollstes Vertrauen in meinen Trainer, ich weiß, ich habe eine stetige Entwicklung, die geht seit Jahren bergauf, weil ich eben das auch so umsetze. Oder wie kriegst du das hin? Also jetzt im konkreten Beispiel, auch wenn du A, Bock hast, B, kannst, aber C, nicht mitrennst bei Trevor heute Morgen.
Ja, das ist, darüber hatten wir auch schon mal drüber geredet. Also klar, es ist A, einmal, dass ich da 100% Vertrauen in Dan habe, also was für Einheiten der mir da natürlich gibt. Und dann wiederum weiß ich aber, weil ich mich auch damit befasse, viel über Podcasts und belese mich da auch sehr viel, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Zone 2 trainiere, beziehungsweise Schwelle etc.
Läuft der Podcast noch, Nils? Alles
gut. Also welchen Ziel will ich mit dieser Einheit bewirken? Und so denke ich über jede einzelne Einheit. Also ich denke, in keiner Einheit denke ich eigentlich an die nächste Einheit. Also beim Laufen heute habe ich zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie an die Schwimmeinheit gedacht.
Ja.
Das war dann erst wirklich, als die Laufsession dann vorbei war. Aber während der Laufsession habe ich eigentlich eher nur daran gedacht, ja, was will ich jetzt mit dieser Zone 2-Einheit eigentlich bewirken? Also was mache ich mit Zone 2? Und da kann man jetzt wieder ganz tief einsteigen und einen extra Podcast drüber machen, über Zone 2, was da eigentlich passiert. Also fange ich jetzt gar nicht erst an, aber das ist quasi mein Ziel, dass ich da in dieser Zone bleibe, weil ja ich dadurch quasi, ich sag mal, so viel Mitochondrien wie möglich produzieren will. Ja, das mache ich dann eben nicht, wenn ich dann in dem Moment bei Jammer mitlauf, weil ich dann eben den Ziel dieser Einheit verfehle. Und so ist es halt dann bei jeder Einheit.
Verstehe ich, aber ich, also das weiß ich auch.
Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also du kannst
es
nicht
nachvollziehen. Ja, ich weiß es ja auch, ich mein, aber also so bei mir dreht dann halt irgendwas anderes im Kopf durch.
Ja, aber ich meine bei und, dir.
Aber vielleicht auch, Nils, kannst du nochmal kurz sagen, bevor du das nochmal sagst. Wenn du jetzt einfach, wenn ich auch frage, bei all deinen Athleten, die du hast, prozentual, wie viele machen denn, sagen wir, nehmen wir erstmal 80%, goldene 80-20-Regel, wie viele schaffen es, wenn die irgendwie in Gruppen trainieren oder so, 80% vom Wochenplan wirklich in ihren Bereichen zu bleiben?
Also das Spannende ist tatsächlich, ich will jetzt gar keinen Prozentsatz sagen, sondern einfach nur die, die es schaffen, an ihr Leistungslimit zu gehen. Also unterm Strich die erfolgreichsten Athleten. Die erfolgreichen Athleten sind tatsächlich die, also weil mir einfach nur als Beispiel fällt mir jetzt sofort eine Laufeinheit ein, als ich selber noch relativ gut in Schuss war und mit zu einem Zeitpunkt, wo ich noch mit den schnellen Amateurathleten laufen konnte, da war zum Beispiel ein Fritz Ferner derjenige, der immer hat die anderen laufen lassen, weil der halt ganz klar die Vorgabe hatte, wir laufen jetzt irgendwie die 1000, ich weiß ja gar nicht, ob du sogar auch dabei warst bei der Einheit, das war an der Alster, an dem Fahrrad,
habe ich mich tierisch abgeschossen,
an dem markierten. Und da ist Fritz halt einfach die Tausender. Ich habe gesagt, ihr sollt die Tausender so im Bereich zwischen 3,20 bis 3,15 laufen. Und gerade Live und Ruben haben dann nachher natürlich dann immer schön Shootout und sind 3,12, 3,13 gelaufen. Fritz hätte das safe gekonnt, aber der ist halt einfach seine Bereiche weitergelaufen. So, und wenn ich jetzt an Tabea denke, die ist, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass sie jetzt da irgendwie in Kenia irgendwie ihre Verhältnisse laufen. Wenn ich ihr sage, sie soll bis Schwelle laufen, dann läuft sie bis Schwelle. Wenn sie drüber hinausgehen darf, dann darf sie drüber hinausgehen. Aber dann läuft sie auch nicht irgendwie die 400er dann in 68, sondern die läuft sie die halt in 71, 70. So, also das ist tatsächlich so, dass die Athleten...
Das sind auch die Leute, die Athleten, die so, wenn die sagen, ich trinke heute Abend nur zwei Bier, die auch nur zwei Bier trinken.
Ja, das ist... kommt auf den Zeitpunkt des Jahres drauf an.
Also nein, die das nicht falsch verstehen. Also nicht die das langweilig sind, ja. Das will ich damit nicht sagen. Aber wenn ich zwei Bier habe, dann habe ich auch eine Lust auf ein drittes Bier. Ja. Und ich trinke das dann auch.
Aber das haben die,
aber die Leute, die diese Disziplin haben, dann zu merken, boah, jetzt wirkt so ein bisschen geil, macht Spaß, dann zu sagen, nein. Diese Disziplin brauchst du. Das wollte ich damit nur irgendwie verdeutlichen. Also für mich gehört da schon richtig viel Disziplin dazu, das zu schaffen für mich. Aber finde ich eine interessante Diskussion. Können ja auch die Leute mal, wir werden es bestimmt auch bei Instagram irgendwie mal posten oder beim Podcast mal kommentieren, wie es bei denen ist. Also es interessiert mich wirklich so, wie viele schaffen es wirklich oder haben Probleme damit, eben in diesen Bereichen zu bleiben, weil am Ende ist das ja ein Riesenschlüssel des Erfolgs, wie wir heute wieder lernen durften.
Definitiv, absolut. Gut, Fred, du hast es gesagt, du bist jetzt noch eine Woche hier, beziehungsweise 10 Tage noch hier. Dann geht's kurz nach Hause, nach Kufstein, und dann geht es für richtig lange Zeit, zusammen mit Jana, glaube ich, für 6 Wochen nach Girona.
Ja, genau. Jedes Jahr eine Woche länger. Wobei, da ist wahrscheinlich das 6 Wochen ist wahrscheinlich jetzt auch so das Limit. Wird eher wieder kürzer dann in Zukunft, denke ich.
Und dann haben wir Mitte April, würde ich sagen, so von der Rechnung her.
Mitte April, ja. Und dann das ist dann mein erstes Rennen. Ich meine, das kann ich ja schon sagen, ist ja auch schon offiziell das PTO-Rennen in Singapur bei der, ja, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Open, Asian Open heißen, aber PTO-Rennen in Singapur Mitte April wird mein erstes Rennen sein.
Ja, du hast selber schon gesagt, du bist recht froh, dass du noch so ein bisschen Zeit hast, einfach einmal, weil du halt genau weißt, du hast noch, brauchst auch noch ein paar Wochen, um zu trainieren, und vor allem auch, weil die Saison einfach sehr, sehr lang wird. Aber bist du nochmal anders angespitzt als die Jahre davor? Also merkst du selber so, klar, du gehst jetzt auch als Vize-Weltmeister in die Saison, das ist natürlich nochmal ein bisschen scheiße, noch keine Regenbogenstreifen auf dem Trikot, aber so drei davon sind schon da. Also ist das nochmal so diese extra Motivation oder gibt sich das eigentlich nichts, würdest du sagen, dass du die letzten Jahre auch schon so angespitzt warst?
Das wird eine ganz andere Saison als sonst, weil bei wirklich jedes Rennen, das ich dieses Jahr mache, starte ich gegen die Besten der Welt. Also im Prinzip ist jedes Rennen eine Weltmeisterschaft. Ich meine, es ist ja auch eine Weltmeisterschaftsserie. Und es ist schwierig zu sagen. Ich habe dann bei keinem Rennen irgendwie so diesen Druck, dass ich da jetzt gewinnen muss. Aber andererseits will ich natürlich auch so gut wie möglich abschneiden. Also ich sehe mich da so ein bisschen ja wie so ein Dark Horse in der PTO-Serie. Ich glaube, da gibt es andere, die man da eher als Favoriten für diese Serie oder für die PTO-Rennen dann sieht. Und wird es da auch dann große Niederlagen geben, denke ich, wo ich mir natürlich dann viel mehr hoffe. Aber dann bin ich auch sicher, dass da auch ein paar, hoffentlich so viel wie möglich, sehr, sehr gute Rennen dabei sein werden. Und die werden dann natürlich auch, sind natürlich dann auch umso wertvoller, als wie jetzt ein Sieg bei Challenge Weissy oder 73 Zell am See. Also es wird bin mir sicher, es wird eine Saison voller Höhen und auch Tiefen, und auch eine sehr lange Saison. Und es ist sehr, dementsprechend auch eine sehr kraftzehrende Saison. Aber ja, freue mich drauf.
Bist du da noch so ein bisschen aufgeregt irgendwie? Weil das jetzt ja sonst die Saisons hast du dir selber zusammengebaut und es ist ja schon dann immer, klar, da kann man ein PTO-Race dazu, aber da war noch nicht so richtig klar, ist es jetzt cool oder nicht und wer startet dann jetzt auch und wer hat die Wildcards und so. Und diese Serie ist ja jetzt auch für den Sport nochmal so ein komplett neues Ding, also dass da jetzt wirklich so eine WM-Serie auf eben der Langdistanz, heißt es ja, geschaffen wird, wo du weißt, dass das Starterfeld immer mit den eigentlich 20 Besten, oder wenn mal wer absagt, dann sagen wir die 15 Besten plus dann noch ein paar Wildcards, da werden auch keine Flachfallen irgendwie eingeladen werden, sondern du hast immer irgendwie ein WM-würdiges Feld und nicht irgendwie mal so ein Rennen, wo du weißt, hier heute gibt's nur irgendwie, wenn ich Strati heute im Griff habe, dann schieße ich das Ding ab und den kenne ich irgendwie, da weiß ich, was ich irgendwie für Stellschrauben drehen muss. Und wenn das funktioniert, dann breche ich den heute oder er gewinnt. Sondern dass es immer so viele gibt, du weißt nie, sind die jetzt alle top in shape oder ist mal wer nicht gut drauf, und ist ja viel mehr Ungewissheit auch dabei. Ist es für dich nochmal so, dass du sagst, so, du bist da, also nicht nervöser, aber so noch gehypter als sonst auf den Saisonstart, um dann zu gucken, okay, die 20, vielleicht race ich jetzt die ganze Saison diese 20 Leute und dann das erste Rennen zu wissen, die Ergebnisse, okay, wer ist denn jetzt wirklich in shape, wer stellt sich gut an, wer stellt sich schlecht an?
Ja, Ungewissheit bedeutet auch gleichzeitig eigentlich, dass es mir so ein bisschen eher die Nervosität nimmt, weil ich weiß, ich kann die anderen ja nicht beeinflussen, und ich kann mich nur wirklich 100% auf mich selber fokussieren und das Beste aus mir rausholen. Klar, im Rennen, gerade jetzt auch bei den PTO-Rennen, muss ich reagieren und im Rennen muss ich natürlich auch taktisch clever agieren. Das wird auch eine sehr große Rolle spielen und werde ich sicher auch mal falsche Entscheidungen machen, woraus ich dann wiederum lerne und das dann beim nächsten Rennen wiederum besser mache. Aber ja, also ich sehe da jedes Rennen dann eigentlich wieder eigentlich als, ja, als neue Chance, mich da zu beweisen. Aber was die anderen 19 dann da veranstalten, kann ich nicht beeinflussen, wenn ich da mein bestes Rennen zeige, meiner Meinung nach, und dann sind 19 Leute besser als ich, dann ja, kann ich auch nichts machen und kann dann nur zufrieden mit meiner eigenen Leistung sein und schauen einfach, dass ich noch besser werde. Aber ja, ich meine, nervös bin ich natürlich trotzdem, wie vor jedem Rennen auch. Also das ist ganz normal, das wird nicht besser, je besser man wird oder desto mehr Rennen man macht. Aber ja, grundsätzlich schaue ich einfach, dass ich da mich wirklich auf mich fokussiere von ab jetzt bis zum Ende der Saison.
Was ich ganz faszinierend finde, ist, weil wir da auch bei einer Radausfahrt drüber geredet haben, dass du erzählt hast, dass tatsächlich die PTO-Rennen mittlerweile so eine Dynamik angenommen haben, so eine Entwicklung angenommen haben, dass es wirklich ein 100 Kilometer Einzelzeitfahren all out ist. Also wo wir dann noch so ein bisschen auf die US Open zu sprechen kamen, wo vorne die Gruppe war, du sie einfach immer gesehen hast und du und ich dann gefragt habe, Fritz, bist du da wirklich Anschlag gefahren? Und du dann gesagt hast, was ja auch total logisch ist, Nils, ich habe die vor mir gesehen, natürlich fahre ich da Anschlag. Und was ich halt auch sehr interessant fand in dem Zusammenhang, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass die Laufzeiten tatsächlich wesentlich langsamer sind als bei den 73-Rennen, weil halt einfach alle 100 Kilometer Anschlag fahren und so angemört vom Rad steigen, auch durch die 20-Meter-Regelung, dass sie halt einfach nicht mehr das laufen können, was sie auf einer 73-Distanz laufen können. Ich glaube, das solltest du vielleicht nochmal
ein bisschen... 12-Meter-Regel und großen Pulks, ne?
Genau.
Also ist ja auch super interessant, das zu sehen, was 20-Meter-Regelung und ja, ein super hartes Radfahren, wo auch alle wissen, dass hier jetzt der Punk abgeht, dann auf die Laufperformance, wie krass sich das auswirkt, auch bei den Superläufern.
Aber das würde ich jetzt erstmal weglassen, weil ich finde gerade, oder also können wir später darauf eingehen, weil ich finde wirklich diese Tatsache, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz vielen nicht bewusst, dass sie halt einfach wirklich 2000 Meter Anschlag schwimmt, dann 100 Kilometer Einzelzeitfahren ballert und dann halt einfach völlig angemört 18 Kilometer läuft. Also das musst du, glaube ich, den Leuten nochmal so ein bisschen beschreiben, weil das war auch für mich, der, glaube ich, da ja schon ein bisschen dichter in der Materie drin ist, so war mir das wirklich nicht bewusst.
Ja, es ist extrem, wie sich das entwickelt hat. Also man hat, also in allen PTO-Rennen, die ich bis jetzt gemacht habe, ich meine, es waren jetzt 4 PTO-Rennen, die ich gemacht habe, wirklich, man hat keinen Moment im Rennen, wo man mal so durchatmen kann. Also wie jetzt zum Beispiel, selbst bei der 73-WM, wo ich nach 25 Kilometern die Gruppe erreiche und dann einfach mal kurz hinten zumindest mal so 10, 20 Sekunden kurz mal so mich sammel, was trinken, Gel nehmen und dann halt wieder vorbei. Das gibt's bei den PTO-Rennen nicht. Also man muss wirklich, wenn man da mal irgendwie 10 Sekunden unkonzentriert ist oder mal die Beine hängen lässt, dann überholt dich halt einer von hinten. Oder die Gruppe vorne ist gleich eine Minute weiter weg. Also es war, selbst bei US Open, ich meine, ich bin Anschlag gefahren, habe versucht da, das waren die ganze Zeit 30 Sekunden auf die Gruppe um Magnus Tietlev, Jan Frodeno und so. Und ja, habe einfach diese Lücke nicht zubekommen. Bin da eigentlich echt gute Wattwerte getreten. Aber klar, ich meine, du hast dann irgendwie im Hinterkopf, du musst auch noch irgendwie...
klar, es ist jetzt kein
noch die zweite Hälfte fahren, und 18 Kilometer laufen. Also ich fahre jetzt da nicht 80 Kilometer mit 400 Watt rum. Also klar, man hat dann schon seine Grenzen, aber... so für die 80 Kilometer war es schon fast all out und es war dann auch in der letzten Runde hat dann auch irgendwie meine Energie halt so ein kleines bisschen nachgelassen und ich bin so 10 Watt weniger im Schnitt gefahren die letzte Runde. Eine Runde war ich glaube 8 Kilometer und habe dann auf einmal nochmal 45 Sekunden direkt drauf bekommen.
Das war krass. Das war richtig krass, ja.
Weil und, halt die vorne auch nochmal halt attackiert haben und ich in dem Moment halt eben mir die Energie ausgegangen ist. Und das ist dann halt, einfach auch so, zeigt einfach, dass man da wirklich auch seine Kräfte natürlich gut einteilen muss, weil es eben so ein Einzelzeitfahren von Anfang bis Ende auch ist. Dass man da auch eben auch in den richtigen Momenten dann auch die Wattwerte drücken muss, beziehungsweise es ist halt dann irgendwie einfach mehr auch wie Kurzdistanz als wie Langdistanz.
Und was ich auch ganz interessant fand, dass du dann ja auch gesagt hast, du hast eine Zeitstrafe bekommen, weil du halt genau wie Bubi Krämpfe in den Oberschenkeln hattest vom Radsteigen und über die Dismount-Linie gefahren bist. Also und du bist mit Sicherheit mit deinem Rad 1, also das lag nicht an der Sitzposition, sondern einfach tatsächlich daran, dass es 80 Kilometer Full Gas war.
Ja, und dann, ich meine, wenn man so 80 Kilometer reindrückt, dann vergisst man auch hier und da mal irgendwie mal zu trinken, wo man mal sich verpflegen sollte. Das ist dann auch dauernd selbst bei den Profis schnell hier vergessen. Ja, genau. Das haben wir, die Story müssen wir vielleicht auch noch erzählen. Aber das sollte lieber einer von euch erzählen. Genau, so dehydrieren, dehydriert Radfahren haben wir hier auf jeden Fall auch trainiert.
So der Story müsste man eigentlich entweder den letzten beißen die Hunden oder das war klassischer Darwinismus, die Alten und Kranken werden aussortiert.
Ganz klassisch,
aussortiert. Das war, wir sind von Mara hochgekommen, am Club La Santa vorbei. Und dann hatte ich tatsächlich an so einem Speedband einen Platten und war auch schon leer gelaufen. Das war halt auch echt heiß. Man muss wirklich sagen, es waren irgendwie 28 Grad. Und unten Famara ist es halt einfach immer warm. Und dann sind wir nach Famara rein und ich hatte schon keine, eigentlich waren bei allen die Trinkflaschen leer.
Alle waren leer.
Bei mir auch. Seit klar, Club, Club La Santa waren beide meine Flaschen leer. Also und von da dann quasi hoch nach so. Also für die, die sich auskennen in Lanzarote, und da hattest du dann einen Platten, dann standen wir da 20 Minuten oder 15 Minuten ohne was zu trinken.
Und dann war ich natürlich wieder der vernünftige Trainer oder der Papa vernünftig, der Alte, der halt gesagt hat, Leute, lass uns einfach in Famara jetzt schnell an den Supermarkt ran und Wasser holen. Das ist einfach total dämlich, da durch diese Wüste zu fahren. Und ja gut, der Gorilla mit den kräftigsten Armen, der bestimmt halt einfach. Und dann hat Fred halt einfach gesagt, nee, komm, wir fahren auch hoch, Görke, das ist auch viel geiler, oben dann nochmal 10 Minuten für eine Cola zu haben. Ich habe halt nicht verstanden, dass das eine das andere ausschließt, aber gut, so ist es halt.
Nee, und Fred hat noch gesagt, ich krieg's nicht mehr zusammen, du musst sagen. Und hast auch noch verraten, dass der Spruch eigentlich von Sebi Kine geklaut war.
Ich war mal mit Sebi Radfahren in Livigno im Trainingslager, da waren wir 7 Stunden unterwegs, Stelvio von allen 3 Seiten gefahren und da muss man auch immer nach Livigno zurück über Passo Foscagno, das ist dann nochmal so ein 14 Kilometer ekliger Anstieg, was eigentlich immer der nervigste Anstieg ist, weil es eben so am Ende ist und dann auch so, ja, es ist schon eine befahrene Straße und geht halt einfach 14 Kilometer bergauf und ist halt in der Höhe. Und da stand dann auch die Hitze, hatte auch nichts mehr zu trinken, hab dann auch so ein kleines bisschen zum Jammern angefangen. und dann hat Sebi da auch jetzt, jammer nicht, das muss man auch trainieren.
Na gut, in dem Fall hatte der Herr Weitschenk dem Jungprofi was erzählt, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn dann 50-jähriger abgehalfterter Trainer einfach nur mitfahren will, muss ich dem nicht erzählen, dass er nicht jammern soll. Und dann wollte Fred mir halt noch erläutern, dass es nur auf jeden Fall unter 30 Minuten bis oben an der Tankstelle ist.
Und dafür hat er dann auch gesorgt.
Genau. Auf einmal wurde dann halt wurde richtig am Horn gezogen. Cheppe hat auch schon immer so nach hinten geguckt und hat gedacht, was ist los hier? Fritze wurde mucksmäuschenstill. Und ich habe das dann halt wirklich so, da sind ja immer so Treppen auch, die es dann hochgeht und dann irgendwann an der... An der vorletzten Stufe habe ich dann wirklich gedacht, Görke, was machst du ja? Das ist total dämlich. Du fährst hier weit über Schwelle, hast einen Puls von 150, deine Kehle ist völlig ausgetrocknet und dann habe ich halt gesagt so von wegen, ey Jungs, mir ist es jetzt hier zu schnell. Fritze war sofort Feuer und Flamme. Coach, ich bleib bei dir. Ich habe danach in seine Auswertung geguckt. Der Kerl hatte 170er Puls. Oh. Und Cheve hat eigentlich auch so, ich glaube, der fand die Idee, dass wir jetzt ruhiger machen, total gut. Hat sich dann aber nicht getraut zu sagen, okay, wir bleiben einfach beim Alten und Kranken. Naja gut, und dann seid ihr drei dann halt weitergefahren. Und ich war echt dankbar, dass Fritze bei mir geblieben ist, weil das fiese ist ja, ich hätte ja alleine den Gegenwind gehabt und das wäre ja auch nicht viel einfacher gewesen. Du aber ich hatte trotzdem keinen Bock mehr. Ich war wirklich so genervt. Naja, und dann kamen wir dann, ihr wart doch echt schon lange da, ihr saß da schon wieder. Und dann wollte der Funk mich noch dazu überreden, dann doch noch in die Berge reinzufahren. Aber
mein Ziel war ja eigentlich ab Famara, dich so schnell wie möglich nach Teguise in die Tankstelle zu fahren, dass du was zu trinken bekommst. Aber gleichzeitig hatte ich auch extrem Durst, muss man ja dazu sagen.
Das ist so geil. Wir haben da wirklich jeder aus dieser Tankstelle. Ihr müsst euch jetzt dieses Bild vorstellen. Wir kommen da an, Und was auch dieser Tanktyp, normalerweise, wenn du in eine Tanke gehst, dann holst du ja irgendwie ein Wasser zum Auffüllen für die Trinkflaschen, holst du dann eine Coke oder eine Fanta und irgendwie einen Snickers oder so. Snickers, Riegel, alle rechts liegen gelassen.
Doch, ich habe einen irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber der liegt da immer noch und ist zerlaufen.
Ja. Du hast am Ende eingekauft, aber das habe ich gar nicht mitgekauft.
Reflexe.
Wir sind rein in diese Tanke, hochgeguckt, Kühlschränke, gerade auf die Kühlschränke zu.
Die anderthalb Liter Flaschen
Aquarius. So 033 Fanta, 033 Cola, Wasser und 1,5 Liter Aquarius. Ich habe schon direkt gedacht, Fred, musst du double down. 05 Cola, 05 Fanta, ein Wasser und diese anderthalb Liter Aquarius. Und dann saßen wir da und haben uns erstmal alle anderthalb Liter Flüssigkeit auf der Treppe innerhalb von einer Minute, also es hat keine zwei Minuten gedauert, da hatten wir alle anderthalb Liter getrunken, haben dann nochmal anderthalb Liter in die Trinkflaschen gefüllt wieder und Fred so, ich hol mir noch eine Fanta. Also wir sind richtig leer gelaufen, es war richtig heiß und es war so lecker. Das war eine der leckersten Colas der letzten 10 Jahre. Genau das.
Man muss sagen, wenn man so riecht, also es ist natürlich nicht clever, was wir da gemacht haben und ich würde es niemandem empfehlen und ich selber werde es auch so selten wie möglich machen.
Eben
aber,
haben wir noch so über Disziplin gesprochen.
Aber manchmal.
Ich habe ja gesagt, wenn ich Trainer eurer Truppe gewesen wäre, gäbe es einen Einlauf.
Es war ein gutes Training für den Kopf auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja.
Und, und man muss sagen, wenn man so richtig, richtig Durst hat im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, mal vom Laufen oder Radfahren irgendwie zurückkommt oder an der Tankstelle hält,
das Beste,
irgendwie so eine Stunde schon nichts mehr zu trinken hatte und es schmeckt einfach so göttlich.
Ja.
So eine kalte Cola oder Fanta oder was auch immer.
Ich glaube auch tatsächlich, das Twix war bei mir nur so Überlebensreflex, weil ich wusste, ich brauche Zucker und habe ich da reingebissen und der Mund, der hat so zugepackt, dass ich wirklich gedacht habe, warum hast du dir überhaupt einen Twix geholt? Aber es war auf jeden Fall so, dass ich dann zurückgefahren bin. Es waren ja auch 110 Kilometer für mich, 4 Stunden. Das war durchaus gut. Und dann habe ich gedacht, geil, noch eine halbe Stunde schlafen. Aber ich habe mich so aus den Schuhen gefahren, dass ich hier mit Restless Legs lag und einfach immer noch einen Puls von weit über 80. Also an Schlafen war nicht daran zu denken. Aber es war, wir haben ja immerhin schon, weiß ich gar nicht, 15, 16 Januar, die coolste Ausfahrt des Jahres definitiv. Und auch eine der Ausfahrten, die wir dieses Jahr im Kopf bleiben werden.
Ja, das war großartig.
Ja, sensationell. Also ich habe gelernt, was es heißt, mit dem Punk im Trainingslager zu sein. Ich bin krank geworden und ich habe wirklich Durst gehabt, muss ich sagen.
Ich hoffe, Jebbe hält noch durch. Wer eigentlich der Erste, der mit mir so dann eine lange Zeit im Trainingslager ist und wirklich nicht verletzt und nicht krank wird.
Ja.
Aber er macht's auch clever. Dann hier und da Wasserschatten schwimmen, geht auch beim Radfahren mal nach hinten.
Ja, ja.
Nee, sehr clever.
Das ist ein Fuchs. Er teilt sich das gut ein.
Das ist ein Fuchs.
Also geil, Männer, ich habe gerade schon auf die Uhr geguckt, 22 Uhr. Fangst da muss schlafen.
Morgen früh raus, 5,5 Kilometer schwimmen.
So sieht's aus. Wir wollen den Schlaf nicht rauben, würde ich sagen. Oder haben wir noch irgendwie eine gute Geschichte, die wir vergessen haben?
Ich glaube, es gibt extrem viele gute Geschichten, aber dann geht der Podcast 2 Stunden.
Ja, und, wir können auch einfach noch mal eine Version 2 machen.
Schwimmen ist auch einfach wichtig morgen.
Wir haben auch 1:21 schon. Also das ist, sonst wird es zu lang.
Genau. Der Long Run ist bald zu Ende für die
Der
meisten,
Long Run
die
ist gesichert.
Genau. Funk wird jetzt entlassen. Niki Boy und ich machen noch die Werbung. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende in dem kalten Deutschland. Und das waren die Trainingscamp Tales mit dem Funky Funk, Niki Stangenburg und meiner Wenigkeit, dem kranken, aussortierten Trainer, der fast gestorben wäre auf der Auffahrt nach Famar.
So sieht es aus und denkt immer dran. Weniger jammern, mehr trainieren.
Wer schneller fährt, ist schneller an der Tanke.
Ja. Genau. Motto des Tages.
Wer mehr Watt tritt, ist schneller da.
Schönes Wochenende euch.
Tschüssing.
Ciao.